Mein Name ist Gerd Aldinger. Ich stehe für die 15. Wengerter Generation einer schwäbischen Wengerter Familie und möchte ein bisschen was über einen großartigen Freund sagen. Ich kenne Bernd Kreis seit über 35 Jahren. Er fing damals bei Vinzenz Kling im Postillon in Gmünd an als Sommelier, kam zu uns ins Weingut und muss einfach sagen, er ist unheimlich sympathisch. Für mich ist er aber auch ein großer Lehrmeister. Warum Lehrmeister? Ich habe einfach in der Weinbauschule das Weinmachen nach traditioneller Art gelernt. Aber Bernd gab mir immer wieder Anstöße, so wie auch Frank Kemmer und Obi, die großen Dreis hier von der Stuttgarter Region, dass man andere Weine machen kann, wie einfach Menge, Menge, Menge. Sie zeigten mir, was auf der Welt getrunken wird, was auf der Welt produziert wird. Ob in Frankreich, in Italien, in Spanien. Wir haben es versucht, gemeinsam umzusetzen durch Ertragsreduzierung, durch traditionelle Ausbauarten, weniger Filtration, einfach umzugehen, wie man es vor langer, langer Zeit gemacht hat. Und somit freue ich mich, einen der ganz Großen als Freund zu haben. Vielen Dank.
Herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Da ich einmal vor jetzt schon über 30 Jahren in Stuttgart arbeiten durfte, ist Bernd Kreis schon seit sehr langer Zeit für mich einen der absoluten Koryphäen dieser Weinwelt. In seinem kleinen Weinladen, den er früher nebenher geführt hat, durfte ich meine erste Flasche Puni Montrachet kaufen und mich von seiner Beratungsleistung mehr als begeistert fühlen. Schon damals war er jemand, der jeden an die Hand nehmen, begleiten und eben begeistern konnte. Letztlich erst seit diesem Podcast wurde mir bewusst, dass Bernd schon 6 Jahrzehnte auf dem Buckel hat, was mir gar nicht bewusst war, weil er noch so lebendig, so frisch und so offengeistig wirkt. Der Vater dreier Kinder hat im Steigenberger Hotel in Baden-Baden Ende der 80er Jahre seine Ausbildung gemacht, wechselte danach als Kellner ins Inverloch Castle nach Schottland, war direkt darauf Sommelier im Restaurant Barreis und als Sommelier im Restaurant Wielandshöhe in Stuttgart die Weininstanz in Stuttgart schlechthin. Und das für 10 Jahre. Von 1991 bis 2001, 1994, gründete er, so nebenher, seine Weinhandlung Kreis. Und was ich bisher noch nicht wusste, 1994 bis 2020 ist er selber Winzer mit einem kleinen Weinberg in Stuttgart-Degerloch, der jetzt von seinem Sohn Kilian geführt wird. National wurde Bernd bekannt durch zahlreiche Veröffentlichungen in vielerlei Zeitschriften und Zeitungen von Mitte der 1990er bis Mitte der 2000er Jahre, sowie als Co-Autor und Autor zahlreicher Weinbücher. Eine seiner absoluten Höhepunkte in seiner Karriere war neben vielen verschiedenen Auszeichnungen als Sommelier des Jahres, Weinhändler des Jahres, von verschiedenen Organisationen und Medien die Wettbewerbsauszeichnung zum besten Sommelier Deutschlands und zugleich und im gleichen Jahr 1992 zum besten Sommelier Europas. An der jetzt noch immer existierenden Weinhandlung Kreis in Stuttgart kommt keiner vorbei, der sich irgendwie intensiv mit Wein beschäftigt. Und zu einem nahezu Kultobjekt entwickelte sich relativ schnell nach Eröffnung die noch recht jugendliche High Fidelity Bar, die Weinbar in Stuttgart, in der man unbedingt einmal gewesen sein muss. Doch was mich bei Bernd am meisten fasziniert, ist diese unfassbare Bodenständigkeit, die er nach wie vor lebt. Und davon könnt ihr euch gleich selber überzeugen. Herzlich willkommen bei Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit, lieber Bernd Kreis. Jeder von uns kennt die Tenuta San Leonardo, da bin ich sicher. Zumindest, wenn man so einigermaßen im Feinweinbereich unterwegs ist. Doch bin ich nicht sicher, ob wirklich viele von euch jemals den sortenreinen Kamner, den Rosato, die Spumante, ja sogar den Riesling, ja, die haben Riesling, oder den Terre oder den Villa Gresti probiert haben. Also neben diesem eigentlichen Kult, diesem außergewöhnlichen Wein, gibt es noch so viel auf diesem Weingut zu entdecken und ich bin auch nicht sicher, ob viele von euch wissen, dass dieses Weingut bereits auf 300 Jahre Weingutsgeschichte zurückblickt. Die 1000 Jahre alten Klostermauern sind die Residenz, sowohl für das Weingut als auch für die Familie Marchesi Guerrieri Gonzaga. Geschützt ist dieses Anwesen und eben damit auch das Weingut durch die massive Barriere der Alpen, die vor allem die kalten Nordwände abhält, während der Boden der Weingutsberge von dem nahegelegenen Gardasee sehr stark profitiert. Und so scheint es in der Tenuta, dass die Zeit stehen geblieben ist. Denn die Weine werden nach wie vor handwerklich und in einem perfekten Einklang mit der Natur produziert. Ja, die Seele des Weingutes ist die Familie Guerrieri Gonzaga. Und das bereits seit dem 18. Jahrhundert. Marchese Carlos Vater war ein absolut leidenschaftlicher Winzer und hat das Gut erstmal zwischen dem späten 18. und dem frühen 19. Jahrhundert komplett neu organisiert. Doch der eigentliche wahre Winzer war Carlo, der Winzer der Familie. Seine Liebe zu großartigen Weinen führte dazu, dass er über 50 Jahre hinweg seine kompletten Bemühungen, sein komplettes Engagement, seine komplette Zeit auf San Leonardo konzentrierte und fokussierte. Carlo Guerrieri Gonzaga, dessen Ausbildung nicht nur davon geprägt war, dass er die Grundzüge des Grundwissens eines landwirtschaftlichen Betriebes zugunsten der Tenuta San Leonardo verstehen, implantieren und neu definieren wollte, sondern von einer absolut faszinierten Neugier auf die großen Weine dieser Weinwelt. Allen voran das Bordeaux. Diese Neugierde brachte ihn dahin, dass er sich dazu entschloss, in Lausanne Önologie zu studieren. Und diese Kenntnisse auf Forschungsreisen, also richtigen Forschungsreisen, nach Frankreich und die Toskana zu vertiefen. Mit keinem geringeren Partner als mit San Guido begann er eine lange und sehr gewinnbringende Partnerschaft. Und Mario Incisa della Rocchetta verriet Carlo alle seine Geheimnisse im klassischen Bordeleser Verschnitt, sodass er in jeder Hinsicht sein önologischer Vater wurde. Diese Leidenschaft, diese Liebe zu Wein, zu den Weinbergen und zu dem Anwesen gab er an seinen Sohn Anselmo weiter, der heute das Familienweingut leitet und jede seiner Entscheidungen in Abstimmung und zum Wohle der Familie und dem großartigen Wein San Leonardo trifft. Doch was sind die Fakten? 300 Hektar umfasst das gesamte Gut, davon sind 30 Hektar mit Weinbergen bepflanzt, die sich in einer Höhe von 150 Meter über dem Meeresspiegel befinden, wobei der Merlot auf kieselhaltigen Böden angepflanzt wird, die einst das Flussbett eines der Nebenflüsse der Etsch waren, der Cabernet Sauvignon, und die alten Weinberge Carmenère werden auf überwiegend sandigen Böden angepflanzt. Alle Böden sind extrem gut entwässert und regelrecht unfruchtbar, damit sie Weine mit sehr ungewöhnlichen Anthocyanwerten hervorbringen. Ungewöhnlich und das nicht nur fürs Trentino. Seit 2015 stellte man sukzessive auf biologischen, ökologischen und seit 2018 auf biodynamischen Weinbau um, was 2018 zertifiziert abgeschlossen wurde. Im gleichen Jahr zertifizierte die Organisation BWA Friends of Biodiversity San Leonardo als Freund der Biodiversität und bezeugte damit San Leonardos tiefes Engagement für die Erhaltung des Charakters seines Anbaugebietes, dem Trentino oder besser dem Etschtal, wo es zwischen den Hängen des Monte Baldo und der Lessini-Berge situiert ist. Im Winter sind die Weinberge nach wie vor recht häufig vom Schnee bedeckt, was die Weinreben vor den extremen Kältetemperaturen schützt. Während der Wachstumsperiode herrscht ein außergewöhnlich positives Klima, was die Trauben hervorragend gedeihen lässt. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind auch während der Sommermonate sehr beträchtlich, sehr beachtlich und zum Teil geprägt von einem bis zu 30-gradigen Temperaturgefälle, was nicht nur die Intensität der Aromen in den Trauben, sondern auch die Reifezeit extrem begünstigt. Im gesamten Jahr und ganz besonders in den heißen Monaten fegt regelrecht der Wind Ora de Garda über die Weinberge und erwärmt und trocknet die Blätter und schützt sie somit vor Pilzkrankheiten. Alles in allem ein Geschenk der Natur. Und von den nicht wenigen perfekten Flaschen, die hier alljährlich erzeugt werden, gelangen einige in die Weinbibliothek des Gutes, wo Jahr für Jahr seit dem Eröffnungsjahr von San Leonardo zahlreiche Flaschen verschiedenen Größen aufbewahrt werden, um diese auch nach 10, 20, 30 oder mittlerweile schon über 40 Jahren öffnen zu können. Vielen Dank für solche besonderen Weine. Vielen Dank für dieses riesige Engagement. Vielen Dank für die Unterstützung unseres Podcasts. Und vielen Dank auch dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. Du hast ja im Prinzip alle, wirklich alle Facetten, also der Weinpräsentationsebenen bespielt. Also du warst Sommelier, du hattest einen kleinen Weinladen, also einen Einzelhändler. Du bist und warst Großhändler und jetzt bist du wieder Gastronom. Ist da irgendwas, wo du sagst, das war mein Liebstes?
Naja, also ich war ja auch Winzer, ne? Ich habe ja einen eigenen Weinberg gehabt.
Das wusste ich nicht. Sohn.
Ja, klar, weil ich will immer gerne wissen, wovon ich rede. Und das fand ich auch ganz großartig. Also es ist hier ein Weinberg in Stuttgart, in Degerloch, ein Viertel Hektar, aber alles steil und terrassiert und so weiter, alles in Handarbeit.
Wow.
Und ja, also ich habe immer jede Einzeltätigkeit habe ich sehr gemocht, ja. Mhm. Und die als Winzer vielleicht am meisten, aber das war ja jetzt nie mein Broterwerb, sondern das war mehr so ein erweitertes Hobby. Mhm.
Warum die am meisten?
Ja, ich bin gern in der Natur. Ich bin so ein Landei. Ich bin in einem ganz kleinen Dorf in Spessart groß geworden und liebe einfach die Natur und Umgang mit der Natur. Und das Schöne am Winzerberuf, wenn ich das so sagen darf, ist, dass es ziemlich kreativ ist. Das heißt, du kannst ja einfach unheimlich viel Einfluss nehmen auf das Produkt, das du hinterher haben möchtest, auf den Wein. Und das habe ich immer versucht und habe dann natürlich, klar, jedes Jahr hast du halt nur einen Versuch, aber ich habe mich langsam hingetastet, bis ich da war, wo ich auch gerne in etwa hin wollte. Das war ganz toll. Also das heißt, du gestaltest. Auf der anderen Seite bist du natürlich auch, sag mal, der Natur unterworfen. Ja? Du musst also immer sehr viel reagieren auch oder auch viel antizipieren. Und das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Hast du auch das Gefühl, dass sowohl Händler als auch Sommeliers als auch Winzer Wein unterschiedlich betrachten?
Ja, also das habe ich total gemerkt, als ich eben selber meinen Weinberg angefangen hatte und ein paar Jahre bearbeitet hatte. Ich habe eine völlig andere Annäherungsweise zum Wein bekommen und eine andere Sichtweise. Also ich kann das Winzer besser verstehen als früher.
Ja, und bist mit denen jetzt sozialer oder empathischer oder also wie gehst du anders jetzt mit denen um als vorher? Oder ist es genau also, gleich? Du verstehst sie halt einfach nur.
Nee, es ist schon auch ein anderes Verhältnis. Ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr auf Augenhöhe, als es vorher war. Weil wenn du vorher so Sommelier warst oder bist oder Weinhändler, da bist du irgendwie so auf der anderen Seite. Ne? Mhm. Da hast du ja auch andere Bedürfnisse und in der Tat, du siehst den Wein anders, du verkostest einen Wein aus anderen Beweggründen. Auch ein Sommelier und ein Weinhändler unterscheiden sich da. Und die wenigsten wissen eigentlich so richtig, was ein Winzer macht und was es bedeutet, diese ganzen Arbeiten, was es bedeutet, die Rückschläge. Ja, also das ist ein ganz furchtbares Erlebnis, wenn du zum Beispiel den ganzen Tag im Hochsommer im Weinberg geschuftet hast und dann packst du gerade deine Sachen zusammen und plötzlich zieht eine dunkle Wolke auf und es kommt ein Hagel. Ja. Und dann siehst du alles den Bach runterschwimmen. Das ist ganz furchtbar. Das kann man sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, wenn man das selber niemals so miterlebt hat. Ne? Mhm. Und das Schöne ist auch, das heißt, wenn ich mir einen Weinberg angucke, ich habe da ja jetzt über 25 Jahre Erfahrung, da weiß ich halt sofort, was los ist. Ja? Mhm. Ich weiß sofort, in welchem Zustand der Weinberg ist, ob der Winzer mir irgendeinen Bullshit erzählt hat über das, was er so macht, ob es stimmt. Und das ist natürlich eine großartige Sache, ne? Und kann dann auch tatsächlich sofort mit den Leuten irgendwie in die Tiefe gehen über Rebschnitt oder Erziehungsmethode und so weiter und so fort. Und das finden die toll.
Und das hast du dir selber angeeignet oder hast du während des ersten Jahres alle Winzer, die du kennst, angerufen und gesagt, wie schneide ich jetzt, wie binde ich jetzt, wie, also als Sommi weiß man ja gar nicht um die einzelnen Abläufe. Also man denkt ja, der Wein wächst in Flaschen, übertrieben formuliert, der Wein wächst in Flaschen am Stock und dass da 300 Entscheidungsprozesse zwischenstehen, wo man sagt, das und so und was spritze ich, wie spritze ich überhaupt und
Ja, na gut, ich meine, die Sommeliers stehen ja im Ruf, immer den Winzern erklären zu wollen, wie man Wein macht, ne? Also das ist so ein bisschen der Makel, der uns anhaftet. Ja. Und sag mal, du lernst natürlich schon so die Grundzüge, aber die Details, die kennst du nicht so. Und in der Tat habe ich erstmal natürlich mir so viel Fachliteratur besorgt wie möglich. Ja. Also der junge Winzer und so, Band 1, Band 2 und alle möglichen Bücher über natürlich dann auch biodynamischen Weinbau, wobei ich nur mal so angefangen hatte, biodynamisch zu arbeiten, aber nebenher zum Restaurant und so morgens um 3 aufstehen und dann Präparate anrühren, das habe ich ziemlich schnell wieder sein gelassen. Also deswegen war es jetzt in Anführungsstrichen nur Bio. Hm. Aber ich habe dann eben alles Mögliche gelesen, was ich an Fachliteratur bekommen konnte, und habe aber auch eben Winzer zu Rate gezogen, die mir geholfen haben, vor allen Dingen, als es dann losging mit dem ökologischen Weinbau.
Hm. Findest du, weil du es gerade erwähnt hattest, dass Sommeliers dem Winzern glauben erzählen zu müssen, wie Wein gemacht wird, eher Übergriff oder dass viele unserer Kollegen übergriffig sind und das zu stark machen? Weil manchmal hatte ich schon das Gefühl, als würde es Winzer interessieren, welche Meinung man hätte oder welche Erfahrung man hätte.
Also das auf jeden Fall, ja.
Wo ist da die Gratwanderung? Weil du bist ja unfassbar zuvorkommend, höflich, wahnsinnig kollegial. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wie du das machst oder welche Herangehensweise du dort hast, weil du natürlich durch das viele Verkosten auch eine Meinung hast und diese Meinung natürlich auch dem Winzer interessiert und ihm hilft.
Ja, also ich glaube, das hängt mit der Einstellung zur Verkostung, mit der Einstellung zum Wein zusammen, Silvio. Mhm. Und zwar, es gibt viele Leute, die verkosten unheimlich schnell und manchmal auch schon mit einem vorgefertigten Ergebnis. Ich versuche das so zu machen, dass ich mal den Wein und die ganzen Informationen mal auf mich einwirken lasse und dann meine eigenen Eindrücke schildere. Aber es gibt halt welche, die sagen, ja, du hast jetzt dieses und jenes Holz genommen, aber du musst doch jetzt diese Barriques nehmen oder Betonei, das geht gar nicht und so weiter und so fort. Und solche Sachen kommen natürlich jetzt nicht so wahnsinnig gut an. Die meisten Winzer lassen sich das erstmal nicht so anmerken, ärgern sich dann aber hinterher ein bisschen. Mhm. Und ich habe halt gelernt, auch durch meine Weinbergsarbeit, dass ja so ein Wein, zu einer Weinentstehung, das ist ja unheimlich komplex und da führen einfach viele Wege nach Rom und ich versuche es dann immer so auszudrücken, dass es mein eigener persönlicher Eindruck ist und der muss ja auch nicht immer stimmen.
Mhm. Könntest du einen perfekten Wein machen? Also glaubst du, dass jemand, der das vielleicht nicht entweder studiert oder in der Familie aufgewachsen ist, rein, wenn es total non-kommerziell ist, sondern man einfach die Perfektion lebt, dass man da in der Lage ist, einen großen Wein zu erzeugen? Oder braucht man dafür 3 Leben?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einem perfekten Wein und einem großen Wein. Okay. Also ein perfekter Wein ist ja vielleicht einer, der önologisch gesehen perfekt ist, der so frei von Fehlern ist und bestimmte Eigenschaften hat, die man grundsätzlich mal einem sehr guten Wein zuschreibt. Aber das sind ja, davon gibt es ja jede Menge. Die sind ausreichend bekannt, meistens teure Etiketten. Und das sind wirklich perfekte Weine. Mhm. Ja. Also an denen gibt es nichts auszusetzen, bloß passiert nichts, wenn du die trinkst, ja, wenn du die probierst. Ja, du sagst, ja, das ist alles da, kann man eigentlich nicht besser machen, aber irgendwie null Persönlichkeit, da springt der Funke nicht über. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist der Unterschied zum großen Wein. Ne? Ein großer Wein ist etwas, wo auch wirklich was passiert. Ja? Du sagst, wow, ja, das beeindruckt mich jetzt einfach, das berührt mich. Ja? Und das gibt viele Weine, die sind so, aber die sind meistens gar nicht perfekt.
Mhm. Das stimmt in der Tat. Also das sind Wein dann manchmal eben auch von, also ich mag das so vergleichen mit so einem perfekten Gesicht. Wenn du manchmal siehst, so richtig perfekt von mir aus geschminkt oder was auch immer, du sagst wow und stehst davor und dann fehlt aber vielleicht die kleine Narbe, die das Leben gezeichnet hat oder keine Ahnung, die Unebenheit oder was das Ganze dann interessant macht, wo man nochmal hinschauen möchte. Und Was ist eigentlich Wein für dich?
Was ist Wein für mich? Also, ja.
Das ist nur gerade in deiner Situation eine wirklich mega provokante Frage, weil ja, du siehst es aus verschiedenen Ebenen, aber was ist Wein für dich?
Also, Wein ist für mich ja schon auch ein Lebensinhalt. Und das ist ein Thema, das mich vielleicht gefunden hat, weil ich habe es eigentlich nie gesucht, aber es hat mich irgendwie gefunden und das eigentlich auch mein Leben erfüllt. Und darüber hinaus ist es natürlich auch der Wein an sich etwas, mit dem ich mich auch privat wahnsinnig gerne beschäftige und das mir sehr viel Freude und Genuss bringt. Ich weiß jetzt nicht, ich will da jetzt nicht so ins Philosophische gehen, aber
das
ist schon ein Lebensinhalt, ja. Mhm.
Könntest du dir ein Leben auch ohne Wein vorstellen? Also wäre das für dich denkbar?
Ja, wahrscheinlich sinnlos.
Wolltest du mal was anderes werden? Also hattest du mal den Wunsch, dass du sagst, keine Ahnung, wenn Wein nicht mehr, Corona, du kannst nicht mehr schmecken, kein Wein, bumm.
Nee, klar, du hättest also verkaufen davor hatte ich können,
ein bisschen Angst. Ich auch. Es war eine meiner größten Ängste, die es gab, wo ich dachte, boah, so als wenn du einem Klavierspieler beide Hände abhackst.
Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Mhm. Also eigentlich war mir klar, seitdem ich dann enger mit Wein zu tun hatte, das war während meiner Ausbildung zum Hotelfachmann in den 80er Jahren, dass das irgendwie schon die Richtung ist, die ich einschlagen möchte. Vorher hatte ich mir eigentlich eher eine Hotelkarriere vorgestellt. Also ich hätte mich dann eher mal so als Hoteldirektor oder so gesehen, ja.
War bei mir genauso. Also deswegen habe ich Hotelfachmann gelernt, weil ich dachte auch, und dann zwischendurch kam so der Bargedanke, aber eigentlich mehr den Hotelweg. Und dann hat der Service und der Wein mich gepackt. Und hattest du da ein Vorbild oder hattest du einen Wegbereiter, jemand, der zu dir gesagt hat, Bernd, jetzt trinken?
Nee, also das ist eine ziemlich kuriose Geschichte, wie ich zum Wein gekommen bin. Mhm. Und zwar, ich war längere Zeit bei der Bundeswehr in Norddeutschland, Lütjenburg genau, in Schleswig-Holstein. Und meine Ausbildung habe ich gemacht, Berufsausbildung in Baden-Baden, damals im Steigenberger Hotel, Badischer Hof. Und während dieser Zeit bin ich aufmerksam geworden auf den Juniorenwettbewerb des Deutschen Weininstituts für Nachwuchskräfte in der Gastronomie. Und der fand dann in diesem Jahr in Kiel statt. Da dachte ich, ach, das ist ja echt praktisch. Da fahre ich doch da hoch und kann dann meine Kumpels treffen und so. Mhm. Und von Wein keinen Schimmer gehabt. Und dann habe ich angefangen, mich über Wein zu informieren und mal so im Supermarkt die Literflaschen gekauft, also was es damals so gab, ne? Kerner, Bacchus, schon auch mal ein Silvaner Riesling, Müller-Thurgau und habe mich dann so reingekniet, habe dann an diesem Wettbewerb teilgenommen, ganz schlecht abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob ich der Letzte war oder Vorletzte oder sowas. Und damals hatte der Markus Del Monego gewonnen. Und so lange kenne ich den Markus auch schon.
Ah, Wahnsinn.
Und ja, und dann hat mich aber irgendwie der Ehrgeiz gepackt, weil ich fand diesen Wettbewerb so blöd und die Fragen so bescheuert. Und habe ich gedacht, okay, nächstes Jahr komme ich wieder und zeig's euch. Und dann habe ich mich also noch mehr reingekniet. Und dadurch, dass ich in Baden-Baden gelernt hatte, hatte ich natürlich dann auch einen kurzen Weg zu den Winzern, zu den Weinbergen. Also das hat mich wirklich von Anfang an interessiert. Und habe dann viel mehr dazu gelernt. Beim nächsten Mal aber auch nicht viel besser abgeschnitten. Aber dann war es schon zu spät, da war ich infiziert. Ja. Und wer mir damals viel geholfen hat und tatsächlich ein Wegbereiter und Mentor war, das war der Guy Bonfoy. Den kennen jetzt du kennst ihn wahrscheinlich
ja, natürlich,
noch.
Ja,
und das war so ein Grand Seigneur des Weines und der war damals Gastronomiedirektor für die Steigenberger Gruppe und natürlich auch schon der große Weinbegeisterte und hatte damals auch schon Weinbücher geschrieben und so. Und das war jemand, der sich auch nicht zu schade war, so ganz junge Talente zu fördern. Und also der hat mich, als ich da noch Auszubildender war, wirklich unter seine Fittiche genommen und so. Und das war ganz toll. Da habe ich unheimlich viel gelernt. Und der hat mir natürlich schon auch den Weg geebnet.
Hat er jemals als Sommelier gearbeitet? Ich kenne ihn nur als Gastronomiedirektor und eben aufgrund seiner wahnsinnigen Akribie, wenn er einen Wein verkostet. Also es war ja zeitlos, sowohl vom Verkosten als auch vom Beschreiben.
Ja, also mein, das war wirklich ein ganz großer Verkoster, der natürlich so seinen ganz eigenen Stil hatte. Der ist ja unheimlich auf der ist schon sehr stark in die Aromen immer reingegangen und so. Und da war der unheimlich gut. Hängt wohl auch damit zusammen, dass sein Bruder war ein Fachmann für Aromen, leider bei Nestlé, aber ja, in der Schweiz. Und liegt wohl was in der Familie. aber ich glaube, der kommt tatsächlich aus dem Restaurantfach, also aus dem quasi Kellner oder so. Ja. Aber ich kannte ihn auch nur als Restaurantdirektor für die Steigenberger Gruppe. Ich meine, der wäre sogar auch Hoteldirektor früher gewesen.
Okay. Ja, aber es war so eine allgegenwärtige Persönlichkeit. Und ja, was ich großartig fand, dass man, egal mit welcher Frage, ihn behelligen konnte. Und zum einen hatte er eine Antwort, aber zum anderen war er auch immer bereit, diese Antwort zur Verfügung zu stellen. Das aber auf eine sehr freundliche, aber, und das fand ich so toll, auch sehr bestimmende Art. Also er hatte diesen ganz straighten und diese ganz, also man hatte gar keine Lust zu diskutieren, weil man wusste, man hat kein Recht.
Ja, genau, das war schon das Wort des Herrn, ja, und das gilt. Und er hat ja auch so einen besonderen Humor gehabt, den nicht so mal alle richtig gut verstanden haben.
Ja, das stimmt.
Da muss man manchmal zweimal nachdenken. Ja,
was ja nicht gegen ihn spricht, also grundsätzlich. Aber bei den Wettbewerben ging es dann bei dir weiter, bis zur Trophy Ruina,
glaube ich. Weiter. Ja. Ja, genau. Also habe ich teilgenommen, da war ich dann ganz gut. Damals gab es den Badischen Weinkellner-Wettbewerb, stimmt, so hieß der. Genau, da war ich, glaube ich, mal Dritter oder sowas. Und dann gab es den Wettbewerb der Sopexa für den besten Sommelier Deutschlands mit französischen Weinen und Spirituosen. Da ging es also nur um diese Produkte. Da war ich auch ein-, zweimal ziemlich gut. Ich glaube, Zweiter oder Dritter oder so. Und dann kam die Trophäe Ruina, also bester Sommelier Deutschlands und Europas. Das habe ich direkt hintereinander in einem Jahr gewonnen.
Wahnsinn.
Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt ist langsam Schluss. Also ich bin dann durch Zufall, weil ich jemanden vertreten hatte, bin ich dann auch nochmal in der Weltmeisterschaft gelandet. Aber da hatte ich einfach nicht genug Zeit gehabt zum Vorbereiten und so. Ja. Und da war ich auch nicht mal im Halbfinale und so, ja. Aber es war eine wunderschöne Reise. Das war damals in Rio de Janeiro.
Wow.
Das war ziemlich cool, ja.
Ja, und da ist ja dann, glaube ich, wirklich der olympische Gedanke, dass man einfach dabei ist und dass man das für sich selber auch mitnimmt und den Mehrwert heraus. Also ich glaube, bei jedem Wettbewerb, dass es dann irgendwo,
man lernt. Du lernst unheimlich viel bei diesen Wettbewerben. Ja. Du bildest natürlich auch ein Netzwerk. Also da muss man jetzt gar nicht als Netzwerker dahin, sondern das geht automatisch. Mhm. Und das ist natürlich wunderbar, weil das sind Beziehungen, die laufen jetzt schon, also wenn ich jetzt mal Anfang der 90er Jahre, also jetzt schon 35 Jahre fast. Ne?
Wahnsinn. Und es wird dort auch noch das Handwerkliche gepflegt. Das finde ich halt so unglaublich wichtig und so präsent, weil es gibt ja, glaube ich, die Möglichkeit, sich als Sommeliermeister ausbilden zu lassen in Deutschland. Und da ist, glaube ich, kaum eine bis keine Stunde Handwerk dabei. Also wo man lernt, wie man richtig dekantiert, wie man diesen alten Kram natürlich auf der einen Seite, der aber natürlich ganz viel Ästhetik mit dabei hat, der sehr viel Tradition, wo die Abläufe ja auch eine gewisse Sinnhaftigkeit irgendwo haben. Und es wird nirgends, also wirklich nirgends mehr vermittelt. Das finde ich so schade. Ja. Und ich habe das ja damals rauf und runter gebetet und in welche Westentasche dann die Staniolkapsel kommt und so weiter. Das habt ihr im Schlaf gemacht.
Ja, genau. Also diese Sachen, klar, hast du natürlich immer so Vorgaben gehabt, wie was durchzuführen ist. Das ist natürlich schon auch wichtig, damit ein gewisser Standard in der Branche herrscht. Und das finde ich sehr gut, dass es heute immer noch sehr intensiv bei diesen Wettbewerben abgefragt wird. Aber das sind eben nicht nur diese Dinge, sondern auch zum Beispiel, jetzt hier hast du eine Magnumflasche, die schenkst du jetzt bitte aus in 18 Gläsern, so dass alles gleich gleichmäßig ist und am Ende in der Flasche nichts mehr drin ist. Du darfst aber nicht wieder zurück zum letzten Glas, um nochmal nachzuschenken. Ne?
Schön,
solche
super.
Dinge, um einfach diese berufliche Praxis, die ja häufig auch die häufig einfach vergessen wird in der Sommellerie, dass das mehr in den Vordergrund kommt, auch die Arbeit mit dem Gast, weil letztendlich ein Sommelier ist ja jetzt nicht nur ein Weinlexikon auf zwei Beinen, das finde ich jetzt gar nicht mal so wichtig, sondern ein Sommelier ist ja ein Gastgeber, ne? Und der hat ja die Aufgabe, dem Gast ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten. Und das ist viel mehr als irgendwie nur einen Wein zu dekantieren oder über irgendeine Rebsorte zu schwadronieren. Ne?
Das stimmt. Und ich finde, vieles sollte in gewisser Weise auch erhalten bleiben oder sollte man in irgendeiner Form auch weiterführen. Einfach, weil es ja doch eine sehr traditionelle oder traditionsbewusste Handwerklichkeit oder ein Berufsstand ist. Und ich finde es dann schade, dass das so in Vergessenheit gerät. Du warst ja dann wahrscheinlich auch zu den Zeiten, ich weiß nicht, ob du dann schon in der Wielandshöhe warst, als du diese Wettbewerbe hattest, aber in der Wielandshöhe, da habe ich dich kennenlernen dürfen, da warst du ja in Stuttgart und Umfeld die große Nummer, also warst du die Nummer eins. Wie viel zum einen konntest du aus den Wettbewerben dort mit reinnehmen in die Praxis und wie viel ist da jetzt in deiner jetzigen Gastronomie, in der Weinbar noch übrig geblieben? Also haben sich die Zeiten geändert oder hast du eine Sinnhaftigkeit noch in manchen Dingen gesehen oder?
Ja, also natürlich diese ganzen Abläufe. Also ich mache eigentlich jetzt auch hier in der Weinbar die Sachen nicht viel anders, als ich es damals in der Wielandshöhe gemacht hatte. Und in der Tat, da hast du recht, also als ich den Europawettbewerb gewonnen hatte, da war ich schon in der Wielandshöhe, da habe ich 1991 angefangen und war dort bis 2001.
10 Jahre.
10 Jahre, genau. Mhm. Waren 10 sehr spannende Jahre mit der Familie Klink. Mhm. Und ja, also im Prinzip den Weinservice, den ich jetzt mache, der unterscheidet sich nicht besonders davon. Es ist natürlich nicht ganz so förmlich. Also ich erlaube mir auch mal eine Flasche Wein einfach so in der Hand aufzumachen. Und zum Dekantieren nehme ich keine Kerze mehr, sondern eine LED-Lampe. Das funktioniert viel besser und ist einfacher. Und bei uns kommt die Flasche auf den Tisch. Beispielsweise. Mhm. Das heißt, also es wird nur die erste Runde eingeschenkt und dann macht es der Gast selbst. Also da ist schon, sagen wir mal, es ist nicht so der steife Service, sowieso nicht, aber ich mache immer alles gerne so, wie ich es als Gast selber am liebsten hätte. Ja. Und ich finde es immer super, wenn ich mir selber nachschenken kann, weil ich immer so gerne und viel und schnell trinke. Und dachte ich, gibt vielleicht auch ein paar Gäste, denen geht so und es spart ein bisschen Arbeit. Also das unterscheidet den Service, aber alles andere, also Temperaturen, Auswahl der Gläser, Karaffe, Karaffieren, Dekantieren, nicht Karaffieren, also das ist alles gleich.
Ich glaube auch, wenn man das einmal drin hat, dann ist es egal, wo man ist, dann wird man sich automatisch nicht degradieren oder wird man seine eigene Arbeitsethik auch nicht reduzieren, weil wenn man so diesen fließenden Arbeitsablauf hat, dann ist es auch nicht so viel Mehrwert. Man muss nur darum wissen und es können. Also welche Weintools brauchst du unbedingt für deine Arbeit? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, darauf möchte ich nicht verzichten?
Ja, natürlich.
Unbedingt, klar.
Ja,
also auch in der Zeit von Schraubern.
Ja gut, ein Schraubverschluss ist mir am liebsten, ja. Also ich brauche keinen Korken mehr in meinem Leben, aber das ist ein Wunschdenken. Also deswegen braucht man einen guten Korkenzieher und für schwierige Fälle habe ich auch noch so einen Federkorkenzieher, den ich dann manchmal einsetze. Und klar, Karaffe und statt einer Kerze habe ich halt so eine kleine LED-Lampe. Mhm. Kann man auch sein Smartphone nehmen, geht genauso, aber sieht vielleicht im Service ein bisschen komisch aus.
Kann vielleicht ein paar WhatsApp beantworten.
Die Kantine. Gut, aber die Lampe ist ja auf der Rückseite.
Ja, stimmt.
Und klar, Karaffen habe ich schon gesagt. Klar, so einen Flaschenkorb oder Dekantierständer brauchst du. Und was ich ein ganz tolles Tool finde und das Beste überhaupt ist Dropstop. Ja, also das ist super. Also machen wir immer bei den Rotweinen oben rein und das ist eine tolle Sache.
Bringt schon viel, ja. Worauf kannst du zuerst verzichten? Also nicht von denen, die du jetzt hast, sondern in der allgemein großen Zubehörwelt. Ihr habt ja bestimmt auch das ein oder andere bei euch im Laden, im Verkauf.
Oder beziehungsweise hin und wieder die Nachfragen, dass jemand kommt und sagt, haben Sie nicht eventuell einen
Kühlstab? Ja, manche Leute, oder so ein, also diese Turbo-Ausgießer oder ja. So, ne, die jetzt die Weine extra belüften sollen. Also das ist echt überflüssig wie ein Kropf, ja.
Ja, in der Tat. Also ich glaube, außer den essentiellen Sachen braucht man eigentlich nichts. Also es sind die aufs Wesentliche heruntergebrochen und selbst ein Thermometer erübrigt sich manchmal, wenn man ein gewisses Mundgefühl hat. Oder eben auch ein Chambrian-Kühlschrank, der das auf eine Temperatur runterkühlen kann, beziehungsweise weiß ja auch jeder, wie kalt Eis ist. Also daher lässt sich das relativ schnell auch herleiten, was man dort. Wie wichtig sind Gläser dabei für dich?
Das beim Gläsern, da bin ich jetzt wirklich sehr down to earth. Also das Thema finde ich total. Also das Thema finde ich total überzogen. Ja, das ist so ähnlich wie in der High Fidelity, wenn die Leute so anfangen, über Kabel zu reden und so. Ne?
Aber
und,
ist das auch überzogen? Es bringt doch eigentlich, also jetzt bei Kabeln. es ist ein Unterschied, ob du jetzt ein 10-Cent-Kabel hast oder ob du ein, 5-Euro-Kabel grundsätzlich
nimmst. Oder 5.000-Euro-Kabel.
Ja, gut, okay.
Die gibt's auch. Ne?
Ja.
Manchmal ja. Manchmal ja, aber das kommt auch immer auf die Anwendung drauf an.
Ja.
Und also ich habe hier schon auch eine sehr hochwertige Anlage bei uns in unserer Weinbar, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Und da habe ich Lautsprecherkabel, der kostet einen Meter vielleicht 20 Euro oder so. Ja, und da fragen immer alle, was sind denn das für Kabel, und sind immer ganz, ganz erstaunt. Natürlich könnte ich auch welche nehmen, die das 10-fache oder das 15-fache kosten. Mhm. Und vielleicht würde es auch ein bisschen besser klingen, aber anders. Aber es muss nicht unbedingt besser sein. Ne? Und wenn ich jetzt dieses Thema mit den Gläsern sehe, das kann ja am Ende jeder so machen, wie er will.
Unbedingt.
Und wenn ich jetzt ganz hochwertige Gläser habe und das direkt vergleiche, dann kommt vielleicht raus, dass der Wein sicherlich anders riecht und schmeckt aus diesem Glas. Vielleicht auch ein bisschen besser, vielleicht auch ein bisschen präziser. Aber auf der anderen Seite, wenn du sowieso nicht verkosten kannst, dann nutzt es so ein Glas auch nichts. Und wenn du gut verkosten kannst und Spaß am Wein hast, hast du es auch mit einem etwas einfacheren Glas. Ne? Und ich finde, ein Glas muss, natürlich muss ein Weinglas gut sein. Das muss eine entsprechende Form haben. Für mich soll es auch eine entsprechende Ästhetik haben. Aber was da jetzt hier so an einschlägigen Marken unterwegs ist, 50, 60 Euro das Glas plus minus, davon habe ich mich schon lang verabschiedet. Ja. Mhm. Also brauche ich nicht. Wer es haben möchte, gerne. Ist bestimmt auch gut. Aber da kaufe ich mir lieber eine Flasche Wein dafür.
Ich finde es nur manchmal schade, aber das kann vielleicht auch mein persönliches Problem oder Thema sein, wenn sich jemand so viel Mühe gibt, eben von Winzers Seite, und auf den letzten Metern versaue ich es dann in dem Sinne. Oder der Wein ist so perfekt und ich habe nicht die Chance, es endgültig auszukosten. Oder manchmal bin ich also vor einem Glas und ich habe so dieses Gefühl, das wirkliche Öffnen fehlt dann noch. Und wenn ich ein anderes Glas nehme, dann hilft mir das. Dann kann ich den Wein nochmal von der anderen Seite betrachten, kann ihn schmecken. Und dann geht es bei mir über das eigentliche Wein schmecken, sondern mehr in Richtung Wein erleben. Ich bin auch kein Riesenfan davon, dass man 20 Gläser für Pinot Noir braucht. Das finde ich nicht so ideal, aber wenn man da eine gewisse Glasästhetik hat, die Preise, die du aufgerufen hast, sind natürlich für mundgeblasene Gläser dramatisch, weil es halt auch Handwerk ist. Aber es ist vielleicht auch so meine Ansicht, und in der Gastronomie, wo man auch anders rechnen muss, ist das vielleicht ja immer noch mal ein anderer Ansatz.
Ja, klar. Also wie gesagt, viele Wege führen ja nach Rom. Und am Ende kann das und soll das auch jeder so machen, wie er es für richtig hält. Nur für mich ist es nicht mehr so wichtig. Ne? Also wir haben jetzt hier bei uns in der Weinbar, ich glaube, 1, 2, 3, 4 Weinglasformen. Also schon ein normales Weißweinglas, ein Burgunderglas, das wir auch als Champagnerglas nehmen. Gott sei Dank hat es nämlich auch einen Mussierpunkt. Und dann haben wir ein Bordeauxglas. Und dann haben wir noch eins so für verstärkte Weine und Spirituosen. Und damit komme ich eigentlich super durchs Leben. Ne? Und die habe ich auch zu Hause, die gleichen
Gläser. Hast du eine Firma, die du da
und
hast? Also da unterschiedliche?
Das Zwiesel. Okay. Das Zwiesel, ja. Alles Zwiesel.
Und das finde ich ganz klasse. Natürlich könnte ich das auch vergleichen, aber weißt du, bis du da fertig bist mit dem Vergleichen, habe ich die erste Flasche schon getrunken, ne? Und genossen. Und das gibt es auch. Jetzt mache ich schon wieder so einen High-Fidelity-Vergleich. Also das, ja, es gibt so Leute, die hören dann immer so Testschallplatten, ne, und hören sich dann eben verschiedene Kabel an oder verschiedene Lautsprecher, ja, oder irgendwelche verschiedenen Komponenten und vergleichen das dann die ganze Zeit hin und her. Und dann hören sie sich so ganz absurde Schallplatten oder Aufnahmen an mit irgendwelchen Geräuschen oder irgendwelche Musikstücke, die ganz schrecklich sind, aber die irgendeine Passage haben, die so ganz besonders kritisch ist. Und dann sitzen sie den ganzen Abend da und hören sich dieses Zeug da an. Und ich sitze lieber da und genieße die Musik, die da rauskommt. Ja. Ne? Und so ist es beim Wein auch. Das gibt natürlich einen Unterschied. Einmal bin ich rein am Verkosten. Oder sitze jetzt zu Hause mit meiner Frau und genieße. Ne? Das sind auch nochmal zwei Unterschiede. Und dann ist das gar nicht so wichtig, das letzte Quäntchen, ja, weil dann verkoste ich auch nicht, sondern dann zwitschere ich schön einen weg.
Ist das der Moment, wo du Wein trinkst, oder wann trinkst du einfach Wein ohne, das ist der Moment, wo du selber bist und so wie jeder andere?
Also, ich meine, du kannst natürlich den Sommelier nie ganz ausknipsen. Ja. Das geht nicht, weil also vor allen Dingen, wenn irgendwas ein bisschen blöd schmeckt oder ein bisschen komisch ist, ne, oder wenn du vorhin sagst, oh, der öffnet sich jetzt gerade nicht oder so, ne, da kommt natürlich dann auch manchmal ins Grübeln, warum ist es so und so, aber das versuche ich zurückzudrängen und dann so im Privaten genieße ich den Wein. Und wenn ich verkosten muss, dann ist es natürlich wirklich mit 105-prozentiger Aufmerksamkeit aufs letzte Detail, auch über die ganze Länge des Verkostens, sei es jetzt hier in der Weinbar, wenn ich die Weine für die Gäste verkoste oder auch natürlich für die Selektion, für die Weinhandlung oder so. Also das ist schon wirklich mit äußerster Konzentration wird das gemacht. Und im Übrigen werden da ja auch eher einfache Gläser genutzt. Ne? Also wenn du irgendwo bei Verkostungen bist, stehen ja nicht die Gläser mit dem großen Z.
Stimmt, was ich aber manchmal da auch schade finde, weil der Wein innerhalb von kürzester Zeit alles geben muss. So ein Wein hat ja bei einer Verkostung manchmal eben nur, ich will gar nicht auf dieses Glasthema so überstrapazierend eingehen, aber ich finde Verkostung manchmal sehr undankbar. Weil ein Wein, gerade wenn es ein besonderer Wein ist, lebt er ja von der Entwicklung und auch von der Entwicklungsmöglichkeit. Diese perfekten Weine, die du ja vorhin skizziert hast, haben ja genau das nicht. Die sprechen nach einer gewissen Zeit nicht mehr zu mir, sondern haben diesen einen monotonen Ton, den sie halt am Anfang präsentiert und wie so ein Sprinter sofort rausgeschossen haben. Und verstehen es nicht, wie ein Marathonläufer sich zu entwickeln und immer wieder eine andere Facette zu geben. Und in einer Verkostung hat man eben nur diese 5 Minuten maximal, wo man den Wein, sei es jetzt in Wiesbaden bei der großen Gewächsverkostung oder sonstiges, eigentlich betrachten kann, wenn man halt diese Fülle der Weine dann irgendwo bewältigen muss. Und da finde ich es eigentlich auch sehr gut, dass man jetzt zum Beispiel in Wiesbaden halt auf die Gläserauswahl sehr viel Wert legt und da sehr besondere Gläser nimmt und darauf achtet. Und diese Gläser, die bei...
Also da hast du absolut recht. Also ich meine, die, vielleicht haben wir uns da auch nicht so richtig verstanden. Also die, das muss schon ein gutes Weinglas sein. Ja, wenn man jetzt mal sich die Weingläser in Wiesbaden anguckt, dann sind das sehr gute Weingläser. Aber die jetzt nicht, das ist jetzt irgendwie nichts Exorbitantes oder so, sondern die sind einfach sehr gut. Ne? Und das ist natürlich als Werkzeug absolut wichtig. Ja, also das auf jeden Fall. Und wenn du sagst, du hast 5 Minuten zum Wein probieren, das ist schon ganz schön viel bei so einer Mammutprobe. Eigentlich ist es ja sogar viel weniger. Und da gehört natürlich dann auch viel Erfahrung und auch eine gewisse Vorstellungskraft dazu, wie sich jetzt so ein Wein auch in Zukunft entwickeln könnte. Ne? Und ich kenne auch Leute, die sagen, die probieren stur danach, wie der Wein sich jetzt gerade entwickelt und bewerten auch so. Und das finde ich ein bisschen problematisch.
Weil diese Bewertung ist ja dann auch einen Tag später hinfällig. Von dem her ist es für keinen nachvollziehbar und macht in dem Sinne keinen Sinn.
Wenn eine Sache von Zombies richtig stiefmütterlich behandelt wird, dann ist es ohne Frage die große Welt der Spirituosen. Natürlich hat jeder von uns ein Grundwissen darüber. Weiß, wie das eine erzeugt wird, wie das andere gemacht wird, was das eine geschmacklich darstellt oder das andere spezifiziert. Aber so ein richtiges Tiefenwissen hat kaum jemand. Wahrscheinlich, weil wir mit den vielen Wein probieren, die Weinwelt ist ja so immens groß, kaum noch Zeit oder manchmal auch Trinkfenster haben, um besondere Spirituosen aufzuschlüsseln, deklinieren oder einfach probieren zu können. Und eine dieser Welten ist die Whisky-Welt, so großartig. Und wenn man sich einmal damit beschäftigt, so tiefgreifend, so besonders und doch, und das finde ich wiederum spannend, so leicht verständlich. Und das Besondere bei diesen Getränken ist, dass ganz viel über Geschmack hergeleitet, beschrieben, erklärt oder genossen werden kann. Und konkret habe ich im Sinn den Heaven Store Tennessee Straight Bourbon Whisky. Ein Whisky, den ich sehr faszinierend finde, weil er in seinem Arombild so typisch und untypisch so besonders und trotzdem nicht zu schräg ist. So die erste Attacke, eine ganz leicht süße Vanille-Karamell, getragen von etwas schwereren, richtig kräftigen Honig, Zimt und leicht Muskatnussaromen. Eine ganz zarte, aber verspielte Rauchigkeit, typisch für Tennessee Whisky, mit einer verspielten, sehr subtilen Frucht und dann diese wunderbare Länge und Wärme im Abgang. Um diesen Whisky zu verstehen, muss man definitiv wissen, dass er aus Mais, Roggen und gemälzter Gerste hergestellt wird. In komplett jungfräulichen Fässern von amerikanischer Weißeiche gelagert wird, was zu einem sehr hohen Prozentsatz sowohl für die Aromtypizität als auch für die Farbe verantwortlich ist. Doppelt so viel Zeit wie bei normalen Whiskys nimmt man sich in der Distillerie und der Whisky wird in ganz kleinen Mengen produziert, um die Qualität zu gewährleisten und jede einzelne Flasche wird von Hand abgefüllt und nummeriert. Was sehr wahrscheinlich die Außergewöhnlichkeit dieses Whiskys erklärt. Die Aromentwicklung von der ersten Attacke bis hin zu den sehr gehaltvollen, schweren Aromen, die Balance am Gaumen, die Präsenz, die Intensität, die extreme Ausgewogenheit. Also keine der typischen Aromen wie Vanille, Karamell, Honig, Gewürze, Eichenholz, Rauchigkeit oder Fruchtaromen ist zu dominant, sondern sind alle auf einer Ebene in diesem Whisky implantiert und werden zugleich sich langsam entwickelnd präsentiert. Und es ist ein absoluter perfekter Whisky für den heutigen Podcast. Denn das, was Bernd derzeit in seiner jetzigen Haupttätigkeit verbindet, ist Wein und Musik in seiner High Fidelity Bar. Und was diesen Bourbon in unvergleichlicher Weise spezifiziert, ist die einzigartige Verbindung zur Musik, das heißt zur kreativen Welt von Bob Dylan. Dieser Bourbon ist nicht nur ein Getränk, sondern eine Hommage an die Kunst und die Leidenschaft für Musik und Handwerk. Es gibt definitiv in der Whisky-Welt keinen vergleichbaren Geschmack zu Heaven Store, da sein Charakter und auch seine Geschichte einzigartig sind. Diese Marke wurde in den frühen 2000er Jahren von Bob Dylan, einem der größten Musiker aller Zeiten, ins Leben gerufen. Ja, Sie haben richtig gehört. Der legendäre Singer-Songwriter Bob Dylan ist nicht nur ein Meister der Musik, sondern auch ein leidenschaftlicher Kenner von Bourbon Whisky. Und ich habe das Gefühl, man kann ein wenig Musik in diesem Bourbon schmecken.
Wenn du selber verkostest und bewertest, würdest du für die Weinbar anders verkosten und bewerten als für den Handel? Also hast du da andere?
Nee, eigentlich nicht. Also das ist eigentlich immer das Gleiche. Ich bin auch so ein Überzeugungstäter. Ne? Also ich könnte nie einen Wein verkaufen, von dem ich nicht überzeugt bin. Und also von daher sind da eigentlich die gleichen Maßstäbe und auch dieselben Techniken vorhanden. Wobei man natürlich sagen muss, die Weine, die ich in der Weinbar verkaufe, die kommen alle aus unserer Weinhandlung. Und das heißt, die habe ich ja schon selektiert. Ja. Also da gibt es vielleicht andere Gründe, warum jetzt ein Wein jetzt hier auf der Weinkarte ist im High Fidelity oder warum er nicht drauf ist. Aber grundsätzlich bin ich ja schon mal mit den Dingen einverstanden, die, aus denen ich schöpfen kann.
Wenn du mit deiner Frau auf dem Sofa sitzt, ist es dann ein Alltagswein, den du trinkst? Also hast du einen Alltagswein? Hast du irgendwas, was immer im Kühlschrank steht? Und wo du dann morgens nach dem Kaffee gleich hingehen kannst und fast blind.
Damit Zittern aufhört.
Nee, also wir lachen
das
noch.
Das Problem habe ich jetzt Gott sei Dank nicht. Noch lachen wir, genau. Nee, ja, es ist eigentlich eher ein trauriges Thema, weil da gibt es ja doch das eine oder andere Beispiel, wo es da nichts mehr zu lachen gibt. Ja. Und da muss man schon ganz schön aufpassen. Ja.
Ist auch wirklich ein sehr wichtiges Thema.
Aber so
etwas, wo man auch ganz vielen so ein bisschen auf die Finger klopfen sollte oder eben auch Kollegen viel mehr aufeinander achten sollten. Und jetzt bin ich abschweifend, ich behalte eine Frage im Hinterkopf. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, du bist ja, ich will jetzt keinen Anti-Wein-Podcast draus werden lassen, aber trotzdem Bewusstseins-Podcast, weil es ja doch ein Kulturgut ist und das auch ganz schnell zur Droge werden kann. Aber du bist ja den ganzen Tag in dieser Wohlrede dessen. Und selbst wenn du dann jeden Tag ein, zwei, drei Flaschen trinkst, dann hat man immer noch kein schlechtes Gewissen dabei. Und das ist dann halt, wo Kollegen vielleicht auch ein bisschen aufeinander schauen sollten und sagen sollten, du mach mal nicht nur eine Woche alkoholfrei, sondern vielleicht mal ein paar Monate.
Ja, genau. Also wir haben viele gute Ausreden. Mhm. Ne? Klar, ich meine, der Weinkonsum, den wahrscheinlich du genauso hast wie ich, der ist auf jeden Fall, hebt der schon den Durchschnitt an. Und da muss man schon sehr, sehr vorsichtig damit umgehen. Und da gibt es bei mir schon auch ein paar eiserne Regeln. Ne? Also im professionellen Bereich, gerade was jetzt die Weinhandlung anbetrifft, Weinproben und so, da trinke ich keinen Schluck. Geht nicht. Außer wenn es mal wirklich ganz, ganz außergewöhnlich ist, dann geht mal ein Schluck rein. Aber es wird wirklich absolut konsequent gespuckt. Und das geht natürlich nicht hier im Service. Das heißt, da musst du den Probeschluck auch trinken. Das ist nicht so wenig den ganzen Abend. Und da muss man natürlich aufpassen, dass da dann anschließend nicht so viel dazu kommt. Ne? Und ich glaube, ich bin jetzt nicht so derjenige, der jetzt suchtgefährdet ist, aber da muss man wahnsinnig aufpassen. Ja, genau, aber der Alltagswein, also ein Alltagswein, nee, den habe ich eigentlich nicht. Ich wohne ganz genau gegenüber von meiner Weinhandlung.
Das ist schrecklich.
Ich habe einen riesigen Weinkeller. Und da geht der Nachschub nie aus. Und ich muss ja auch immer wieder, wichtig, dass ich ja immer wieder auch verschiedene Weine aus dem Sortiment probiere, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch mal um die Entwicklung der Weine zu verkosten. Und das heißt, wenn ich mit meiner Frau auf dem Sofa sitze und einen Wein trinke, dann ist es meistens ein anderer. Und das ist sehr unterschiedlich. Also das ist tatsächlich öfter auch mal so im Bereich Alltagswein. Mhm. Dann ist es wieder auch mal ein großer Wein und dann meistens so irgendwo dazwischen. Ne?
Kannst du die Weine oder siehst du die Weine dann anders? Also würdest du einen Wein anders beschreiben, sehen, skizzieren, deklinieren, wenn du mit deiner Frau auf dem Sofa sitzt oder wenn du mit Freunden unterwegs bist oder wenn du hochfokussiert irgendwo im Labor oder wo auch immer die Weine probierst? Oder ist da mehr oder weniger der Bernd-Taste, der immer sich durch die Situation durchforstet und du kannst sagen, egal ob ich jetzt in der Toskana euphorisiert im Olivenhain sitze oder bei mir in der Weinbar, ich kann das immer gleich empfinden.
Ja, nee, das ist nicht so. Also ich unterscheide zwischen der professionellen Weinverkostung und der privaten, der hedonistischen. Das heißt, privat lasse ich mich da gerne euphorisieren und gebe mich da auch gerne einen Wein total hin. Aber wenn es um das Berufliche geht, dann versuche ich zu 100% sachlich zu bleiben. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, zum Positiven wie auch zum Negativen hin. Aber das bin ich mir und meinen Kunden schuldig, dass ich mich da möglichst nicht hinreißen lasse zu irgendwas, wie gesagt, positiv oder negativ. Da versuche ich also Emotionen, soweit es geht, auszublenden. Aber man muss natürlich zugeben, da menschelt es halt auch immer wieder.
Und wo siehst du dich am objektivsten für deine Kunden mehr oder weniger? Dann, wenn du der Profi bist oder dann, wenn du Mensch bist?
Gute Frage. Es kommt drauf an, wie man das sieht. Ja. Also, die schwierige Antwort. Für manche Leute wäre es vielleicht am nützlichsten, wenn ich nur das reine hedonistische Menschliche da reinbringen würde. Mhm. Aber ich glaube, für die meisten ist es sinnvoll, wenn ich der analytische Verkoster bin, der so einen Wein in alle Richtungen dreht und wendet und von allen Punkten aus sich anschaut und alles, was man berücksichtigen kann, in seinem Urteil berücksichtigt. Mhm. Weil dann kann ich mich hinterher vielleicht loslassen und dem Wein sozusagen hingeben, dem Weingenuss. Aber erstmal muss so die Qualität stimmen oder das, was ich als Qualität definieren würde, so würde ich es vielleicht eher sagen. Und danach kommt der unbedingte Genuss. Mhm. Ja, aber erstmal müssen die Rahmenbedingungen stimmen.
Wann warst du am meisten Sommelier? Weil ich hatte die Situation persönlich, dass irgendjemand mich in der Bar fragte, das ist ja eigentlich schade, ob ich es vermisse, Sommelier zu sein, dass ich kein Sommelier mehr bin. Und dann habe ich ihm damals zur Antwort gegeben, also dass ich noch nie so intensiv Sommelier war, wie ich dort in der Bar war. Weil ich halt, wir hatten auch Verkauf und so weiter. Wie ist das bei dir? Wann warst du am meisten in deiner Idealisierung von Sommelier? Warst du es im Restaurant in der Wielandshöhe? Bist du es im Handel? Bist du es in der Bar? Wenn man das so trennen kann, also letztlich sind es ja alles mehr oder weniger deine Unternehmen, aber man hat ja doch immer unterschiedliche Umgangsformen, Weisen mit dem Wein, mit den Kunden, in der Beratungsart und Qualität.
Total. Ja. Total. Also der wesentliche Unterschied ist ja zwischen der Tätigkeit im Handel oder mit allen Tätigkeiten Wein, auch im Schriftstellerischen, da war ich ja auch mal ziemlich lange, ziemlich intensiv drin, dass du ja überhaupt keinen Kontakt mit dem Konsumenten hast. Mhm. Das heißt, du kümmerst dich nur um den Wein und basta. Im Handel ist es nicht ganz so. Natürlich empfiehlst du da Weine, aber in der Sommellerie ist es ja so, du bist dabei, wenn der konsumiert wird. Also das heißt, du musst deinen Kunden in die Augen schauen, wenn der das von dir verkaufte Getränk da zu sich nimmt. Ja. Und ich glaube, und diese Intensität, die ist genau gleich im Sterne-Restaurant wie auch hier in der Weinbar. Aber im Handel ist das überhaupt nicht da. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, diese unmittelbare Anwesenheit beim hoffentlich Genuss, ja, oder auch beim Nichtgenuss kann ja auch mal passieren. Das ist zum Glück selten. Ja.
Hast du für dich einen perfekten Ort für Wein, wo du sagst, also du hast ja Restaurant, du hast die Bar, du hast das Sofa mit deiner Frau, du bist viel unterwegs. Gibt es für dich so die idealisierte Vorstellung, wo man sagt, da kann der Wein sich perfekt entfalten, oder ist das wieder der Gläsereffekt und du sagst, nein, eigentlich geht es ums aktive Trinken?
Das aktive
Trinken. Nein, man sollte es nicht überstrapazieren. Lass mich so formulieren, dass man nicht wieder auf die falsche Schiene kommt.
Ja. Nee, also ich glaube, ich sehe das eher situationsgebunden. Mhm. Ich glaube, das ist eher andersrum. Es gibt immer den richtigen Wein für die richtige Situation.
Schöner Gedanke.
Also wenn ich, ja, also das ist so. Ja. Das ist so. Zum Beispiel na, wenn ich so an meinen Weinberg denke, da ist dann auch so ein Wiesen- und Gartengrundstück dabei. Ich habe da also mit großer Begeisterung habe ich da auch einen Gemüsegarten und Tomaten und so gepflegt. Ja, 50 verschiedene Tomatensorten und so weiter und so fort. Ja, das ist toll, ne? Und wenn du dann im Sommer unterm Kirschbaum sitzt und ein Picknick hast und dann packst du so einen schönen kalten Trollinger aus, vielleicht sogar vom eigenen Weinberg und nicht geschwefelt und so, dann ist es der beste Wein für diesen Moment, den es überhaupt gibt. Ne? Da gibt es nichts Besseres. Ja? Und deswegen ist der Wein dafür das Allerbeste. Ne? Und wenn ich irgendwo beim Grillen auf der Terrasse mit ein paar Leuten mich unterhalte und es läuft noch eine Musik im Hintergrund, dann gibt es nichts Besseres als ein Sauvignon Blanc, weil der kommt gegen die Musik an, der kommt gegen das laue Lüftchen an, was da auf der Terrasse weht, und ich rieche und schmecke trotzdem was. Ja, da kann ich nicht mit so einem subtilen Wein ankommen. Den kann ich aber unheimlich gut gebrauchen, wenn ich so ein tolles Gericht habe, was weiß ich, irgendeinen wunderbaren Steinbutt oder einen Hummer oder so, und dann habe ich so einen ganz fantastischen Chablis im Glas. Ne? Und dann kann ich diese Vorzüge gut genießen. Also ich glaube, für mich ist es eher tatsächlich situationsbezogen. Mhm.
Wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
Wenn ich ein Wein wäre, kann man ein Wein sein. Also wenn ich ein Wein wäre, dann wäre ich wahrscheinlich so ein Madeira, weil der kann ziemlich lange, ziemlich faul im Fass liegen, ohne dass irgendwas passiert.
Also das, was ich dir als letztes zugesprochen hätte, wäre Faulheit. Also daher, das.
Ich bin gerne faul, aber irgendwie gelingt es mir nie.
Wahrscheinlich die Dinge, die man immer ganz gerne leben möchte, aber dann doch nicht irgendwie hinkommen. Woher kommt deine intensive Faszination und auch das Ausleben für Musik und dann auch diese Verbindung innerhalb der Bar? Gibt es da einen Ursprung für oder ist es eigentlich ein gleiches Kulturgut wie Wein?
Ja, also ich glaube schon, das ist irgendwie, das habe ich schon länger. Das kam irgendwie so. So in meiner Jugend habe ich mich einfach für Musik interessiert und erstmal so das, was man so im Radio gehört hatte, ne? So diese Hitparaden und so. Und dann hast du ja mit dem Kassettenrekorder früher, muss man das glaube ich noch erklären, was es ist oder was. Also da konnte man Dinge direkt im Radio aufnehmen. Und das war quasi auch das Todesurteil für einen Moderator, wenn der einen Titel reingequatscht hat, weil alle Leute immer ihre Musik aus dem Radio aufgenommen hatten. Ja, und dann musste der die Klappe halten, bis die letzte Note ausgeklungen war. Und so habe ich halt angefangen und dann habe ich mich einfach dann auch für andere Sachen interessiert. Bin ziemlich neugierig, ne? Was weiß ich, klassische Musik, Jazz und so. Und ich komme aus einer ganz einfachen Gastwirtsfamilie. Und da hat man nie Wert auf solche Sachen gelegt, Kultur und so. Das war, da gab es keine Zeit dafür. Das heißt, es kam so von alleine. Und damit habe ich mich dann immer beschäftigt. Und in meiner Kindheit habe ich auch mal angefangen, Gitarre zu spielen. Als ich dann den zweiten Lehrer verschlissen hatte, war mir dann klar, lass es lieber sein. Und dann habe ich mich auf den Konsum verstärkt, ja. Und das funktioniert gut.
Okay. Gibt es für dich ein Instrument, was Wein perfekt reflektieren könnte?
Wenn ich jetzt den Wein in seiner Allgemeinheit sehe, mit seiner unendlichen Bandbreite und Ausdrucksform und Ausdrucksmöglichkeiten, da gibt es eigentlich nur ein Instrument, das dem nahe kommt oder es ist eben auch so ist, es die Orgel.
Das hatte ich genau in dem Moment, das hat bisher noch keiner gesagt, aber in dem Moment, als du das so anmoderiert hast, da dachte ich auch, wieso hat eigentlich noch keine Orgel gesagt, weil es stimmt eigentlich aufgrund...
Das einzige Instrument, das es packt, alles komplett, vom tiefsten Bass bis in die höchsten Höhen, leise, laut, dir fliegen die Ohren weg, also alles, da ist alles
drin. Die schnellen Tonwechsel und das Vibrierende dabei alles, und Wahnsinn, schöner Gedanke. Und wenn du in der Bar, also suchst du Musik gezielt aus, kuratierst du den Abend oder die Weine oder welche Musik passt zu Wein?
Letztendlich eigentlich alles. Mhm. Ne? Also die, man könnte natürlich schon, sagen wir mal, Eigenschaften eines Weines mit Eigenschaften von Musikstücken verbinden. Das geht. Manchmal ist es ein bisschen weit hergeholt. Ich bin eher so für einfache Lösungen. wir legen ja fast nur Jazz auf oder ich lege fast nur Jazz auf und zwar Langspielplatten, LPs, die von A bis Z auch durchgespielt werden und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich mir ein Thema vornehme oder ein paar Platten vornehme und mir dann auch schon die Reihenfolge festlege, wie die gespielt werden. Und meistens ist es aber so, dass ich mit irgendwas anfange und dann nimmt es so seinen Lauf. Und das ist immer schon auch so eine Abfolge, die dann stimmen muss. Aber das ist häufig auch so ein Feedback mit den Gästen, Stimmung und so. Also ich habe es nicht so gerne, I don't take requests, ne? Also so Musikwünsche und so habe ich jetzt nicht so gerne. Manchmal schon, manchmal hilft mir das auch auf die Sprünge, das passt jetzt eigentlich gut. Und es ist auch so, du kannst nicht einfach von einer Platte zur anderen springen. Ne? Da muss es manchmal auch einen Übergang geben, ne? Also das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt Miles Davis gerade gespielt und ich will aber Lonnie Smith anschließend hören, dann musst du irgendeinen finden, der eben von der Trompete zur Hammond-Orgel rüberführt. Ja, ja. Ne? Und deswegen funktionieren dann auch Musikwünsche nicht so gut.
Stimmt, also die beste Antwort darauf ist ja, wenn die sagen, das passt jetzt, ja, probier's doch mal zu Hause, dann kann er zu Hause.
Ja, genau, oder es muss jetzt noch eine Dreiviertelstunde genau. warten, weil da muss erst eine andere Platte noch dazwischen.
Genau. Ja. Also findest du auch, weil ich finde das ganz gravierend, dass die Stimmung in einer Bar ganz extrem von der Musik getragen wird und du halt auch sehr viel damit steuern kannst, ja. Sehr viel Schnelligkeit, Langsamkeit. Absolut. Ist es beim Wein genauso? Ja. Also würdest du einen Wein anders trinken, schneller, langsamer trinken mit der entsprechenden Musik?
Klar. Also das beeinflusst unheimlich. Ne? Also wir wissen ja auch, dass Licht unheimlich beeinflusst beim Weinkonsum oder auch beim Weingenuss und bei der Verkostung. Aber bei der Musik ist das auch so. Und es ist eigentlich genauso, wie du sagst, es kommt so ein bisschen auf die Taktung drauf an. Ne? Also natürlich schon auch auf die Instrumente. Ne? Es gibt ja Instrumente, die bringen dir einfach mehr Adrenalin und es gibt andere, die beruhigen. Ne? Und das setzt sich tatsächlich auch gezielt ein im Service. Und ich merke, das wird so ein bisschen hektisch und so. Und das auch der Service wird ein bisschen hektisch. Dann versuche ich dann Musik reinzubringen, die auch ein bisschen mehr Ruhe ausstrahlt. Und das funktioniert meistens gut. Mhm. Ja. Und andersrum, sagen wir so samstagsabends, so ab 10 oder so, da kommt schon ein bisschen mehr so der funky Stuff. Und tatsächlich dann auch mal ja, Soul und solche Sachen. Und das merkst du auch, das schmeckt der Wein auch anders, ganz klar. Da trinkst du auch einen anderen Wein.
Was darf man mit Wein gar nicht machen? Also hast du da irgendein No-Go oder irgendeine Situation, wo du sagst, da passt jetzt von den gesetzlichen Dingen mal abgesehen, wo man keinen Wein trinken darf, aber im Auto mit der Flasche in der Hand ist nicht so gut.
Also ich, wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Also eigentlich kann schon im Prinzip das ja jeder so machen, wie es ihm oder ihr am liebsten ist. Ich find's einfach nicht so gut, wenn Kontrollverlust stattfindet und dazu ist Wein nicht da,
finde
ich. Ne? Also, aber ansonsten, ich meine, sag mal, ich würde mich natürlich schon weigern, verschiedene Dinge mit dem Wein zu machen.
Bist du konsequent?
Ich bin sehr konsequent.
Mein Petrus mit Eiswürfeln möchte. Würdest du sagen, nein?
Also gut, wenn der Petrus so warm ist, dass er Eiswürfel bräuchte, dann würde ich selber auch welche reinmachen. Aber das kommt ja bei uns nicht vor. Also ich mache natürlich schon auch Dinge, die jetzt Servicekräften oder Sommeliers, die mir gegenüber standen, da die sie nicht so richtig verstanden hatten. Sprich, einen Eiskühler für den Rotwein bestellen und so. Mal grundsätzlich halte ich mich so an die üblichen Regeln im Umgang mit Wein, die ja jetzt nicht erfunden sind, sondern meistens einen guten Grund haben. Und da weiche ich jetzt ungern davon ab, aber es ist so, dass ich grundsätzlich die Weine so serviere, wie ich es für richtig halte. Und wenn es ein Gast unbedingt anders will, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also ich kläre ihn darüber auf, dass ich es nicht gut finde. Aber wenn er drauf besteht, ist es trotzdem mach. Soll sich dann aber bitte nicht beschweren. Oder ich mache es nicht. Ich habe einen großen Vorteil, dass ich ja in einem gewissen Alter bin und mir da vielleicht Dinge herausnehmen kann, die jetzt ein jüngerer Kollege sich jetzt vielleicht nicht so traut oder so. Und das ist ja mein eigener Laden. Und ich bin als Sturkopf bekannt, also kann ich mir irgendwie ein bisschen mehr erlauben als andere.
Okay, ja, ich denke letztlich ist gerade, weil es dein eigener Laden ist oder vielleicht auch nicht gerade, dann das Wohl der Gäste ja trotzdem sehr am Herzen gelegen und man versucht ja mal einen Mittelweg zu finden. Aber ich hätte dich nie als Sturkopf eingeschätzt,
ja, ist ja klar.
Witzig, okay. nenne ich eine ganz neue Seite.
Totaler hessischer Sturkopf. Ah,
sehr witzig.
Ja, meistens merken wir es ja nicht, aber ja, weißt du, wenn es um solche Sachen geht, und das ist ja auch etwas, was einen guten Sommelier oder was einen guten Kellner auch auszeichnet, dass manchmal meint ja der Gast zu wissen, was er möchte oder zu wissen, was am besten für ihn sei. Aber es ist eigentlich die Rolle der Servicekraft oder des Sommeliers, das zu wissen, was wirklich das Beste ist für den Gast. Und das unterscheidet sich manchmal von dem, was er denkt, sei das Beste. Und hinterher wissen es dann die Gäste dann häufig. Also ich finde es schon manchmal gut, wenn man als Servicekraft auch widerspricht. Und dann machen sie es nicht. Machen sie es lieber so. Ja. Kann es ihnen nur empfehlen. Und die meisten Gäste gehen auch drauf ein. Und wenn einer halt partout nicht will, dann ist es halt so. Ja. Dann soll er es halt so kriegen, wie er es möchte. Aber dann hat er was verpasst.
Zumeist ist es ja zum Wohl der Gäste, wo man einfach versucht, das Bestmögliche sowohl für den Wein als auch für den Gast heraus zu suchen oder zu leben oder eben da ganz aktiv zu machen. Und ja. Ja, also es ist ja wenig Selbstverwirklichung.
Da gehört auch eine Strenge dazu.
Da ist ja manchmal auch die Situation, wie du es vorhin mit den Zombies und den Winzern beschrieben hast. Also letztlich sind wir Zombies bei den Winzern ja Gäste und die Gäste bei uns. Und ein gewisser Respekt oder eben auch ein Vertrauen in die Handwerklichkeit oder die Erfahrung auch des Fachmannes auf der anderen Seite ist vielleicht gar nicht so verkehrt dann letztlich auch dabei.
Absolut, absolut.
Ja. Du hast ja viel bewegt, auch für die Branche. Welche Person, entweder historisch oder aktuell, findest du, hat am meisten für Wein oder Kulinarik gemacht?
Also so ganz absolut kann man das jetzt natürlich sagen. Aber einer, der sicherlich unglaublich viel getan hat, auch auf internationaler Basis, ist der Gérard Basset. Ne? Das war ja wirklich ein großer Sommelier, der auch an Titeln und Wettbewerben inklusive englischer Adel als Franzose alles erreicht hat und ein unglaubliches Vorbild war, jemand, der nahbar ist, der überhaupt nicht elitär ist, der unglaublich viele Leute zum Wein und in die Sommellerie gebracht hat, dann auch als Autor und so. Also das ist sicherlich für mich einer der ganz Großen. Ja.
Wo es eigentlich schade ist, dass es so ein doch Nerd-Thema ist und dass diese große eigentlich Lebensleistung, die er bewältigt hat und die vielen Bereiche, dass das so in der Allgemeinheit gar nicht wahrgenommen wird oder gar nicht zum Tragen kommt oder gar nicht zur Sprache kommt, in der Tat, ja.
Aber in der Branche glaube ich schon. Sehe den halt auch als unglaubliches Vorbild für alle jungen Sommeliers und Sommelieren. Ja. Das ist unglaublich, wie der an dieses Thema rangegangen ist, auch mit welchen Demut. Und das war ein toller Mensch, der leider früh verstorben ist. Und es ist auch wieder zum Wein und wieder in die Gastronomie gekommen ist. Ist ja wirklich auch eine echt witzige Geschichte.
Ich kenne sie leider nicht. Magst du sie teilen?
Ja, das ist ganz einfach. Der Gérard ist ein großer Fußballfan gewesen. Und zwar war seine Mannschaft war Saint-Étienne. Und Saint-Étienne, die hatten ein Spiel irgendwo in England und da ist er hingefahren zum Spiel und hat aber kein Geld gehabt für die Rückfahrkarte.
Ach Gott.
Und es ist wirklich so, das ist wirklich wahr. Und dann hat er dann in England irgendeine Arbeit suchen müssen und dann hat er in irgendein Restaurant angeheuert als Spüler und ist dann da irgendwie hängen geblieben, also da ist er nicht gleich zurückgefahren. Und dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen jemanden in der Küche. Und dann ist er in die Küche gewechselt und hat dann ist Koch gewesen, hat Koch gelernt. Ja, und wirklich war ein guter, sehr guter Koch. Und von dort ist er dann ins Restaurant gewechselt, in den Service und dann ganz schnell in den Wein. Ja. Und dann hat er eine unglaubliche Karriere hingelegt. Ja. Und mit einem der hat sich durchgebissen. Bin damals 1992 auch gegen den Gerard angetreten im Finale Bester Sommelier Europas. Da ist er Zweiter oder Dritter gewesen, das weiß ich nicht. Also derjenige, der es vor mir gewonnen hatte, 2 Jahre vorher, das war der Mikael Sörström, ein Schwede. Und das waren ja noch Zeiten, ja, 90er Jahre, da war klar, also wenn Sommelier, dann überhaupt ein Franzose. Ja, ja. Ne? Also woanders gibt es quasi keine Sommeliers, die sind nicht ernst zu nehmen. Ne? So, und dann war also bei der 2. Edition dieses Wettbewerbs, der erste war der Serge Döbs, der es gewonnen hatte, gewann plötzlich so ein No-Name-Schwede. Und 2 von den Favoriten, die waren Zweiter und Dritter. Das war damals der Jean-Claude Rouet und der Gérard Basset. Und 2 Jahre später gewinnt nochmal so ein No-Name aus Deutschland, den keine Sau kannte. Und die beiden haben exakt die gleichen Plätze wieder.
Ach so, gewinnt. Wahnsinn.
Jeder hat genau denselben Platz belegt wie vor 2 Jahren. Und der Jean-Claude hat es dann geschmissen, der war wirklich am Boden zerstört. Und der Gérard ist, glaube ich, 4-mal angetreten beim besten Sommelier Europas, bis er es gewonnen hat, oder sogar 5-mal. Mhm. Und dann natürlich bester Sommelier Welt und Master of Wine und was es alles gibt. Ja. Alles hat er gewonnen, was man gewinnen kann.
Aber ich glaube, Weltmeister wurde auch erst in den 2000ern, ne? Irgendwie 2010 oder so.
Ja, der hat unglaublich lang gebohrt. Ja. Da hat man gedacht, Gérard, jetzt lass es doch endlich mal sein und so, ne? Nein, der war da so penetrant dabei, bis er endlich alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt.
Wir haben ja in nahezu fast jeder der Folgen über eine Spezialität in der Getränkewelt gesprochen, über den Sake. Und das, wie ich finde, Interessante ist dabei, dass es eigentlich nahezu jeden Sommelier interessiert. Wie Sake produziert wird, welche Qualitätsstufen es gibt, was dieses Getränk eigentlich so sehr besonders macht. Und dabei gibt es für mich so 3 Kategorien von Sommeliers, die sich in unterschiedlicher Intensität mit diesem Getränk beschäftigen. Die, die keine Ahnung haben, die ein bisschen Ahnung haben. Und mittlerweile gibt es schon einige Experten, welche dieses nahezu schon Getränke-Nationalheiligtum Japans nicht nur verstehen, sondern ganz eigen interpretieren und auch gezielt zu verschiedenen Speisefolgen einsetzen können. Ich denke, eine allererste Verständigungsebene beginnt damit, dass man dieses zwar als Reiswein bezeichnete Getränk nicht wie ein Wein, sondern mehr wie ein Bier betrachten sollte, weil es gebraut wird. 3 Dinge sind bei einem guten Sake absolut essentiell. Zum einen die Qualität des Wassers, zum anderen die Reisqualität und zum dritten der Sake-Meister. Und jeder dieser hat eine ganz eigene Philosophie um die unterschiedlichen Verwendungen von verschiedenen Qualitäten. Der Reis wird poliert, das heißt die Kleieschichten werden entfernt. Je stärker dies erfolgt, desto feiner ist das letztliche Produkt. Bei hochwertigen Sakes wird bis zur Hälfte des vorherigen Volumens abgetragen. Dann wird es Koji, also die Starterkultur, hergestellt. Zu diesem Zweck wird ein Teil des Reises mit einem Schimmelpilz geimpft, der die Fermentation der Stärke in Glucose fördert. Dann wird ein Gemisch aus dem Koji, gedämpften Reis und Wasser gebildet und die Gärung durch Zugabe von Milchsäure und Hefen gestartet. Es entsteht ein Gemisch mit 18 bis 20 Volumenprozent Alkoholgehalt. Dies wird gepresst, um den klaren Sake zu erhalten. Bei Bedarf wird der Alkoholgehalt durch Zugabe von Wasser auf 15 Volumenprozent gesenkt. Anschließend reicht der Sake 6 bis 12 Monate in Tanks. Premium-Qualitäten werden als Toktei Michochu oder deutsch ausgesprochen Tokutei Michochu bezeichnet. Für diese gibt es sehr strenge Produktionsbedingungen bezüglich der Rohstoffe. Es darf nur erlesen nach Reis bzw. Quellwasser aus den japanischen Bergen verwendet werden und der Herstellungsmethoden. Sehr einfache Qualitäten heißen Fuchuchu oder Ipanchu. Deutsch gelesen Fuchuchu oder Ipanchu. Das sind die unpolierten Qualitäten. Das macht immerhin 80% der Produktionsmenge aus. Weitere Qualitätsstufen werden in einem Poliergrad von 70, 60 oder bis zu 50% unterschiedlich eingestuft. Eine weitere Unterscheidung ist, dass bei manchen Sake Alkohol hinzugegeben werden kann, also diese aufgesprittet werden. Bei den sogenannten Jumai-Qualitäten wird kein Alkohol hinzugegeben. Ein absolut perfekter Einsteiger-Sake von sehr außergewöhnlicher Qualität wäre der Honshu Genshu Tobetichu oder deutsch gelesen Honjotsu Genshu Togubitsu aus dem Hause der Akashi-Sake-Brauerei. Und warum ein guter Einsteiger? Weil er von den Grundaromen für uns verständlich ist, weil er von den Grundaromen Grundaromen für uns definierbar ist. Wenn wir diese Grundaromen kennen, in der Nase haben wir Pink Grapefruit Bienenwachs, weiße Blüten. Am Gaumen ist er sehr üppig, fein schmelzig, hat leichte tropische Früchte, wirkt sehr ausgewogen, ein Hauch Umami und einen langen, sauberen, eleganten Abgang. Toller Speisebegleiter oder ein Sake, den man perfekt singulär genießen, trinken und damit verstehen kann. Doch wie trinkt man einen Sake richtig? Im Winter wird der Sake oft auf eine Temperatur von 35 bis 40 Grad erwärmt und als Aperitif oder als Digestif getrunken. Im Japanischen nennt man dieses einen heißen Stein auf den Bauch legen. Im Sommer wird er meistens kalt getrunken, manchmal sogar mit Eiswürfeln bei 7 Grad ungefähr. Getrunken wird der Sake traditionell aus kleinen Holzwürfeln, aus Bechern oder aus Trinkschalen. Wir in Europa würden wahrscheinlich eher Weingläser dafür verwenden. Dann würde ich eher ein Bordeaux-Glas, um die Komplexität und das gesamte Aromenbild zu erfassen, den kraftvollen Ausdruck des Sakes oder um diese ganz typischen nussigen und würzigen Aromen zu greifen, würde ich ein Burgunderglas nehmen. Und wenn man sich dann in diesen Geschmack verliebt hat, ihn verstehen kann, sich damit auseinandersetzen kann, dann kann man gerne verschiedene Qualitäten der Akashi-Sake-Brauerei, die sehr charakterstarke, opulente, aber trotzdem sehr feinsinnige Sake produziert. Und das bereits seit 1917. Die Akashi-Sake-Brauerei ist im Südwesten Japans gelegen. Und der für sie zuständige Sake-Meister, Toji, verwendet ausschließlich lokale Zutaten. Das Besondere bei der Akashi-Sake-Brauerei ist, dass man ausschließlich Yamada-Nishiki-Reis verwendet, den Kimio Yanezawa, der Sake-Meister der Brauerei, in einzigartige Kreationen verwandelt. Und nicht wenige haben gemerkt, wenn man sich einmal mit der Philosophie, einmal mit der Geschmackstypizität dieser ganz besonderen Getränke auseinandersetzt, dann ist man diesen nicht selten verfallen. Ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur für dieses außergewöhnliche Produkt, dem Handelshaus Schlumberger.
Wird das irgendwie getragen, begleitet? Also rein wirtschaftlich, weil es ist ja auch wahnsinnig teuer, so ein Wettbewerb. Also in Deutschland, da kann man sich ja von der Sommelier-Union begleiten lassen, was damals wahrscheinlich zu deiner Zeit noch nicht so war. Aber in...
Da gab es gar nichts.
Ja. Du musst ja dahin, du musst ja nach Rio de Janeiro fliegen, wenn du bei der WM bist. Und
ja gut, das wurde, die Kosten wurden getragen. Ne? Aber so, dass sich jetzt Leute die Vorbereitungen sponsoren lassen und so, das gab es nicht. Ja. Das hat es nicht gegeben. Das war ja auch vom Lern- und Lehrmaterial
eine ganz andere. Ja, du musst ja die Bücher kaufen und jedes Buch hatte damals richtig Geld gekostet.
Naja, Internet.
Kannte ja keiner. Das
Internet gibt es seit 1991. Ja. Kannte keiner. Gab es nicht. Ja? Beziehungsweise die Inhalte waren ja nicht da. Mhm. Ne? Bücher, Weinbücher, das war zu der Zeit schon wirklich sehr übersichtlich. Ne? Mhm. Und ich weiß noch, als ich angefangen hatte, hey, wenn du da einen Fax hattest, ein Faxgerät, da warst du schon ganz, ganz dick dabei. Ja. Da hast du Briefe geschrieben und irgendwie auf Informationen gehofft und dann musstest du hinfahren, Leute antelefonieren, Leute anschreiben. Das war eine ganz andere Art der Fortbildung und Sommelierkurse gab es sowieso nicht. Es gab keine Sommeliers. Ja, die konntest du vielleicht an ein oder zwei Händen abzählen, die es in Deutschland gab. Also die Paula Bosch gab es, ja. Wen gab es noch? Weiß ich nicht mehr. Also da muss ich jetzt schon überlegen. Ja. Also das hat es nicht gegeben. Dann muss es den Leuten auch früher erklären, was ist denn das, ein Sommelier? Und die fanden das total exotisch, dass es da einen gibt im Restaurant, der sich quasi nur um Wein kümmert. Genau. Wow, ja, wie abgedreht ist das denn?
Und was macht ihr sonst? Ja.
Genau, ja. Macht man das beruflich. Genau.
Aber es ist natürlich dann auch richtig teuer, also die ganzen Flaschen zu kaufen, damals wie heute. Du musst ja dann eben auch teilweise besondere Weine kennen, die halt vielleicht auch nicht deinem Budget entsprechen. Und damals zu deiner Zeit waren ja noch nicht so viele Verprobungen auch. Heutzutage könnte man, wir sind in Deutschland nicht ganz so aktiv wie zum Beispiel in England oder teilweise in Frankreich oder Italien. Aber auch hier könnte man in der Woche 3-4 Verkostungen irgendwo besuchen, was bei dir ja damals überhaupt nicht zugegen war.
Nee, also es gab natürlich schon auch Verkostungen und du, sag mal, das war natürlich alles aufwendiger, man muss halt hinreisen und so. Und im Urlaub ist man dann halt in ein Weinbaugebiet gefahren und das waren natürlich auch Zeiten damals, hast du auch einen besseren Zugang gehabt zu den Weingütern, auch zu den ganz Bekannten und Berühmten. Und ja, das war schon anders. Die Leute haben sich ja gefreut, wenn du dich über für Wein interessiert hattest. Ne? Also Anfang der 90er einen Termin bei Armand Rousseau zu kriegen, überhaupt kein Problem. Ja. Also der hat sich gefreut, ja. Wenn du da warst. Vor allem junge Leute, die sich für das Thema interessieren. Die haben sich auch gefreut, wenn sie was verkaufen konnten.
Konnte man direkt mitnehmen. Also das war
kein Problem.
Ich erinnere mich, ja. Also so. Nicht wenige mit dem Kofferraum voll Rumier zurückgekommen.
Da wagt man heute nicht mehr dran zu denken. Ja, haben die Leute das privat eingekauft, was heute ein Importeur kriegt als Allokation für das ganze Land. Und leider auch zu anderen Preisen.
Wie hast du gerne nochmal Sommelier? Also wenn du jetzt, klar, du bist Sommelier, aber würdest du gerne nochmal in einem entweder berühmten Restaurant oder in einem total schrägen Restaurant arbeiten, also so wie du es damals in der Wielandshöhe getan hast, und wenn ja, in welchem? Was würde dich nochmal richtig reizen?
Das ist mir zu viel Stress.
Echt?
Nee, das würde ich nicht mehr machen wollen, ja. Das ist mir zu viel Stress.
Und für einen Tag? Einfach nur mal reinsneaken und trotzdem die gleiche Kompetenz haben? Und
das war, ich hab so einen Albtraum. Also den habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehabt, aber den habe ich ja in der Zwischenzeit, ich habe jetzt 20 Jahre keine Gastronomie gemacht, ziemlich genau auf den Tag.
Ah, witzig.
Und ja, also 20 Jahre und 4 Monate oder sowas. Und das war immer ein Traum, dass ich irgendwie ein vertretungsweise Sommelier wäre in der Wielandshöhe. Und das war immer ein totales Desaster, weil ich mich gar nicht mehr auskannte und irgendwie, ach Gott, das war was ganz furchtbar. Und also seitdem ich jetzt hier die Weinbar habe, habe ich diesen Albtraum nicht mehr. Da habe ich andere vielleicht. Aber wenn ich so zurückdenke, ne, also gerade so in der Sterne-Gastronomie, so mal dieser Druck und dieses Anspruchs, Denken der Gäste und so. Ja, vorher habe ich am Restaurant Barreis gearbeitet, hat damals 2 Sterne gehabt, und da habe ich keinen Bock mehr drauf, da habe ich keine Lust mehr drauf. Also weil das ja auch eigentlich häufig am Kern der ganzen Geschichte vorbeigeht, da ist der Rahmen viel wichtiger und das Tamtam als eigentlich der Inhalt. Und allerdings muss man natürlich sagen, als junger Bursche, machst du natürlich dann auch dieses Spiel mit, ja, wenn du dann natürlich jetzt ein gewisses Alter erreichst, sagst dann vielleicht auch so, jetzt wie ich, also muss ich jetzt nicht mehr haben, ne? Aber also ich würde das alles gar nicht mehr so mitmachen wollen, wie das vielleicht dann so die Kollegen jetzt noch machen.
Hast du jemals eine absolute Weinspeisenkombi gehabt, wo du sagst, wow, da, ja, wenn ich das nochmal erlebe, natürlich ist sowas immer noch auch vom Surround abhängig, also welche Tageszeit oder welche Situation, aber manchmal eben auch das reine Produkt. Was war es bei dir?
Ja, also das kann ich ziemlich häufig auch immer noch nachvollziehen. Ja. Das ist ein Ceviche, also ein wirkliches, richtiges, echtes Ceviche, also nicht das, was man meistens so kriegt, mit einem Riesling-Kabinett. Und das ist wirklich eine unglaubliche Verbindung.
Was ja so einfach ist eigentlich.
Ja, natürlich, ich bin ja eh für die einfachen Sachen. Ich mag es nicht so gerne kompliziert.
Hätte ich merken können.
Ich komm gerne so zum Kern der Dinge. Ja. Und deswegen mag ich auch gerne so eine einfache und traditionelle Küche. Und zum Beispiel auch eine andere unschlagbare Kombination ist einfach ein schöner alter Comté und Vin Jaune.
Großartig.
Das ist einfach so gut zusammen. Da gibt es nichts Besseres.
Da fehlen einem auch die Worte für. Ne? Das kann man nicht beschreiben. Also man kann das nicht als Harmonie, nicht als Disharmonie, nicht als Ergänzung. Es ist einfach perfekt.
Und du profitierst alles davon. Ja, der Wein profitiert und der Käse. Und ich meine, gut, über Käse muss ich dir ja jetzt nichts erzählen.
Hatte ich mal, ja.
Weißt du, 100.000 Mal mehr als ich. Ja, aber das ist so eine Sache, wo ich sage immer, wow, ja, das flasht mich jedes Mal. Mein Vangeau muss halt gut sein und der Comté muss gut sein. Ja. Aber das ist einfach mit die beste Kombination Wein und Speisen, die es überhaupt gibt.
Welche Region in der Welt hat für dich die allergrößte Genussaffinität? Also wo versteht man es am meisten zu genießen? Also, schwierige Frage, weil es natürlich viele Regionen gibt in der Welt, aber
Ja, die Leute genießen ja alles so auf ihre Art, ne? Aber wenn ich jetzt mal, was ich gerne mag und was ich so unter Genießen verstehe, ist so sich das sich hingeben eines Genusses, ne? Dieses Eintauchen, Indulging. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob in Deutschland richtig ein entsprechendes Wort
gibt. Ich glaube nicht.
Und das findet ja mehr so in romanischen Ländern statt, ne? Also Frankreich schon, Italien ganz stark, finde ich. Und natürlich auch so in meiner kulinarischen Wahlheimat Peru, ja, da ist es auch so. Ja? Und zwar ist es nicht nur so eine elitäre Sache, sondern das bei allen Leuten so. Mhm. Und ja, ich glaube, so die drei Länder würden wahrscheinlich für mich so an der Spitze stehen, ja, aber andere Leute genießen ja auch so, aber vielleicht auf eine andere Art oder vielleicht auch einfacher. Aber das sind sicherlich auch drei Länder, bei denen die Genießer sehr anspruchsvoll sind.
Peru ist deine kulinarische Wahlheimat?
Ja.
Warum?
Das ist also, das Beste, was ich kenne.
Man sagt natürlich, bestes Restaurant, bla bla bla, also das ist klar. Aber so daneben betrachtet, haben das wenige auf dem Schirm, glaube ich, oder? Was begeistert dich denn?
Ja, vielleicht ist es ganz gut so. Aber meine Frau kommt aus Lima.
Ja.
Und so habe ich die peruanische Küche kennengelernt. Und ich war da schon immer sehr beeindruckt von den Dingen, die sie hier gekocht hatte. Aber als ich das erste Mal in Lima war, da war ich total geflasht.
Okay.
Und wenn man das mal wirklich erlebt, also die Kulinarik, die da herrscht, angefangen bei den Produkten bis hin zu den, sagen wir mal, der Qualität der Köche. Mhm. Und dann eben auch die verschiedenen Stilrichtungen, verschiedenen Küchen und so. Das ist so, sowas habe ich noch nie erlebt. Also da kommt auch Paris nicht mit. Also das ist unglaublich. Und dann spreche ich jetzt nicht von diesen ganz berühmten Dingern und von dieser gewissen Rangliste, von der ich persönlich aber auch mal gar nichts halte. In diesem einen Restaurant war ich schon, ich glaube, dreimal oder so. Und das ist für mich eher Unterhaltungsindustrie als Gastronomie.
Okay.
Aber das ist sehr gut gemacht.
Und du siehst Peru dann eher in der Gänze dessen, also wie man alltäglich genießt und auch in der breiten Kultur- und Restaurantlandschaft gibt es Wein in Peru. Ich habe noch nie peruanischen Wein. Also ich habe brasilianischen, kolumbianischen, aber peruanischen noch nicht.
Ja, die üben noch ein bisschen. Also es gibt da hervorragende Piscos natürlich.
Ja.
Also das ist wirklich klasse.
Das wird ja auch bis ins Extrem gelebt, oder? Also da, wenn man da mal so ein bisschen reinsnickt.
Ja, also das ist schon so das Nationalgetränk. Ja. Und wobei das natürlich jetzt, das ist wie hier oder wie in Frankreich beim Wein, ne? Die Leute trinken halt irgendwie einen Wein und denken, weil sie jetzt Franzosen sind die geborenen Weinexperten. Mhm. Und so ist es mit Pisco in Peru auch. Das wird natürlich viel getrunken in verschiedener Form und meistens ist das sind das ganz einfache so Brände, die jetzt nicht so bemerkenswert sind, aber da gibt es eine ganze Menge Biscos, die absolut bemerkenswert sind, die auch die verschiedenen Terroirs widerspiegeln und so. Das ist also schon ein sehr, sehr interessantes Thema. Und oft ist da, wo Pisco angebaut wird, wird dann auch Wein gemacht. Klar, wird ja aus Trauben gemacht. Aber ich glaube nicht, dass es meistens die besten Terroirs sind. Also ich denke, es gibt ein paar gute Terroirs für Wein, die liegen dann aber ganz im Süden und sehr hoch. Und soweit ich weiß, gibt es da jetzt auch einen ersten Weinanbau so Richtung Arequipa und so. Mhm. Und das könnte interessant sein, aber da habe ich jetzt noch nichts probiert. Also das, was da so unterwegs ist, ist so okay. Mhm. Aber wenn man es jetzt nicht getrunken hat, hat man auch nichts verpasst.
Okay, also ist nicht auf meiner Bucketlist, brauche ich auch nicht raufschreiben. Weißt du, manche
Im Moment muss es nicht,
okay.
Aber zum Essen ja.
Sehr interessant, Wahnsinn. Was präferierst du selber für einen Ausbaustil? Also welche Art von Weine magst du?
Gute Weine.
Ja, aber keine bestimmte Richtung, dass du Möglichst natural oder also, reduktiv oder oxidativ oder?
Nö, also ich bin jemand, der gerne viel Ausdruck in einem Wein hat. Ich meine, das ist ja, deswegen ist ja Wein so besonders, weil es unter den optimalen Bedingungen einfach sehr viel erzählt über seine Herkunft, über das jeweilige Klima, darüber, was man mit ihm gemacht hat und so weiter und so fort. Und für mich ist so die Herkunft das Wichtigste. Mhm. Und die Herkunft in auch Verbindung mit Klima und Geschichte, also Terroir insgesamt, ja, das beinhaltet ja alles. Das diktiert sicherlich auch den Weinstil. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt nicht so ein Wahnsinnsfreund von Orange-Weinen zum Beispiel. Ne? Aber wenn du mal in Istrien eine Malvasia probiert hast, dann weißt du, warum die seit 200 Jahren einfach ihre Malvasia Maische vergären, ja, weil das ist das Beste dort für diesen Wein ist, ja, und dann finde ich das klasse, ja, aber das ist jetzt natürlich dann auch in der Regel ein Wein, der, sagen wir mal, ein klarer, sauberer Wein, und ich mag sehr, sehr gerne Naturweine, nur unterscheidet sich vielleicht meine Vorstellung von Naturweinen von dem, was die Leute allgemein jetzt so haben. Mhm. Ich finde halt, sagen wir mal, wenn Wein komisch aussieht und komisch riecht und komisch schmeckt, willst du nicht trinken. Mhm. Viele Leute denken, dass das automatisch auf Naturwein zutrifft, und das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Ne? Es gibt sehr viele Naturweine, auch welche, die nicht geschwefelt sind, die ganz normal schmecken, wie ein ganz normaler guter Wein. Mhm. So soll es einfach schmecken. Mhm. Ja. Also deswegen, ich habe keine Präferenzen. Also ich kann dir nur sagen, ich finde es blöd, wenn es stinkt,
ja,
und aussieht wie Milch.
Ja.
Ich finde es blöd, wenn es schmeckt, als würde ich da an einer Fassdaube rumlutschen. Ja? Mhm. Aber deswegen habe ich überhaupt nichts gegen den Barrique-Ausbau, im Gegenteil. Also ansonsten bin ich da ziemlich offen für alles Mögliche.
Findest du, weil du es gerade erwähnt hast, man kann Terroir schmecken, oder wie kann man schmecken, oder wie kann jemand, der, es ist ja auch so ein Diskussionsthema, kann man Mineralität schmecken? Die einen sagen ja, die anderen sagen ja. Nein, rein aus der Physiologie der Rebe wäre es wohl nicht möglich, aber irgendwie schmeckt man ja doch was. Wie ist deine Meinung dazu, oder?
Ja, also du hast ja zum Beispiel sehr unterschiedliche Säurestrukturen beim Riesling.
Ja.
Sagen wir mal, ein Riesling auf dem Kalkboden gewachsen und ein Riesling auf Schieferboden, das ist ja wie Tag und Nacht, ja, obwohl es beides Riesling ist. Ja. Die haben ganz unterschiedliche Säurestrukturen, die schmecken und riechen total unterschiedlich. Und auch das hat ja auch so Auswirkungen. Häufig Rieslinge vom Schieferboden sind häufig ein bisschen reduktiver auch und so. Damit kann man natürlich auch kellertechnisch ein bisschen spielen. Aber wenn du das gleich ausbauen würdest, wäre es wahrscheinlich so, dass die Rieslinge vom Schieferboden im Vergleich zum Kalkboden eher reduktiv sind. Mhm. Ne? Und die Rieslinge vom Kalkboden eher so eine prägnantere Säure haben. Und die Rieslinge vom Schiefer vielleicht so ein bisschen fruchtiger auch sind, ja, ein bisschen verspielter auch. Das kann man natürlich nie so absolut sagen, weil da gibt es natürlich noch andere Einflüsse, aber das schmeckt mal, das riecht mal. Auch so Weine vom Vulkanboden, ja, die haben häufig so was Brenzliges, so ein bisschen. Und ich kann da schon immer wieder mal Hinweise finden, auf welchem Boden, auf welchem Terroir so ein Wein gewachsen sein könnte.
Ist das dann der Boden, der in dem Wein schmeckbar ist? Oder ist das der Boden, der mit dem Wein etwas macht, so als hätte ich 5 verschiedene Schulen und eine ist halt eher künstlerisch ausgerichtet und eine eher mathematisch und eine in den Naturwissenschaften, und die Schüler, die dann rauskommen, obwohl es vielleicht die gleichen Schüler sind, haben eine unterschiedliche Ausprägung.
Das
So würde ich sehen.
Ja. Okay, also es ist nicht, dass ich den Boden schmecke und wenn du sagst brenzlig, dass ich dann 2 Gramm Vulkangestein auf der Zunge verteilt habe.
Habe ich nie gegessen, aber ich weiß, beim Wilhelm Haken musste man immer im Weinberg im Brauneberger Jufa, musstest du immer auf ein Stück Schiefer rumkauen.
Ja, genau. Gleich nach der Düngung.
Muss man sich immer vorstellen, dass der Wein so schmeckt. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Aus Freundlichkeit haben wir gesagt, ja, es schmeckt so. Aber ich glaube, es ist vielleicht, da gehört ein bisschen viel Fantasie dazu, aber ich habe da schon viele Parallelen gefunden, die sich dann auch immer so wiederholen. Ja. Mhm. Und das ist das, was mich dazu bringt.
Also es geht mir da genauso, dass wenn man am Schiefer riecht, dann meint man, das im Wein wiederzufinden. Ich weiß nicht, ob es Vorstellung ist oder ob es manchmal eben auch verschiedene Aromenparallelen sind, die sowohl in dem einen als auch in dem anderen integriert sind und wo man dann seine eigene Verbindung, wenn man genau darauf fokussiert ist, diese herauslöst und Schiefer natürlich dann immer wieder in gleichen Schiefer, auf Schiefer gewachsenen Weinen dasselbe mit dem Wein macht. Also ich bin da, konnte mir bisher witzigerweise auch noch niemand auch von wissenschaftlicher Seite beantworten. Und es gibt unterschiedlichste Meinungen, aber...
Nee, das ist schon schwierig. Mhm. Ich meine, es ist klar, es hat natürlich schon auch was mit pH-Wert im Boden zu tun und so. Und damit beeinflusst du natürlich direkt auch Säuren in der Frucht, im Wein dann und so. Klar, also da gibt es schon ein paar Dinge, die man auch wissenschaftlich beweisen kann. Aber vieles andere nicht. Wahrscheinlich kann man es schon irgendwie, wenn man lang genug sucht, kann man schon die Zusammenhänge feststellen, wie das genau funktioniert.
Mhm. Aber es sucht komischerweise keiner. Also ich finde es total erstaunlich, dass die alkoholische Gärung in ihrer Gänze wissenschaftlich noch nicht erforscht ist, obwohl wir seit 4000 Jahren vergären oder eben doch seit 8000 Jahren Wein produzieren. Wahrscheinlich, weil der kommerzielle Anreiz dafür fehlt, wird trotzdem gemacht. Dass man es irgendwie erforscht.
Genau, weil das Endergebnis Spaß macht.
Manchmal möchte man es vielleicht auch gar nicht entmystifizieren, dass man sagt, ich will es gar nicht irgendwie technisch. Richtig. Und wenn dann würde es wahrscheinlich auch nur von der Industrie gemacht und dann würde es wahrscheinlich missbraucht werden für nicht ganz so.
So sieht es aus. Bisschen Geheimnis ist immer gut.
Finde ich auch. Gibt es eine Region, apropos Geheimnis, die unterbewertet ist, wo du sagst, das ist eigentlich total schade oder es ist eigentlich total gut, dass niemand einen Fokus darauf hat? Und eigentlich wachsen da die größten Weine der Welt.
Da gibt es, das sagt natürlich jeder Winzer von sich, dass er die besten Weine der Welt produziert.
Nur wenige.
Die anderen haben es nur nicht verstanden. Ja. Also, da gibt es bestimmt einige Regionen, die sagen können, Mensch, da lohnt es sich dann doch mal ein bisschen näher hinzugucken. Ich bin so ein Portugal-Fan und würde sagen, Douro ist so eine Region, die vielleicht ein bisschen mehr, die es verdient hätte, ein bisschen mehr in Fokus zu kommen. Ja. Hier Württemberg ist schon eine Gegend, die auch immer noch ziemlich unterbewertet ist. Aber da gibt es ziemlich viele, oder auch so Subregionen. Mhm. Ne? Also wenn man sich jetzt mal vorstellt in Burgund, also auch die Gegend so, das Auxerrois und so, da gibt es schon ganz schön viel, ganz schön gute Weine, die auch ziemlich günstig sind.
Erstaunlicherweise.
Und,
also jeder sagt, das Burgund ist teuer, aber es sind ja wahrscheinlich nur diese Top 500 Weine, die irgendwo gerankt oder gelistet werden, die dann ohne Frage exorbitant teuer sind, oder Top 500 Prozenten. Aber gibt es teilweise so spannende, großartige Chardonnays, Spätburgunder, also Pinot Noirs, die niemand auf dem Schirm hat, was ich so. Und selbst das Chablis ist ja noch so günstig für diese Einzigartigkeit an Wein, was dort wächst, wenn man einigermaßen anständigen Produzenten und keinen der Großen hat.
Ja, aber absolut. Ich meine, das darfst du jetzt nicht so, und das dürfen wir jetzt nicht so verraten, das ist im Moment sicherlich so einer der heißesten Tipps, die man
geben kann. Du kriegst einen Grand Cru für 40 Euro.
Wenn man einen großen weißen Burgunder möchte, heute bezahlbar, geht man nach Chablis. Ja.
Und, ich piepse das dann,
aber Bernd. Ich glaube, dass diese, ja genau, bitte piepsen. Also ich glaube, dass genau diese Regionen, Tonnerroir und so, die profitieren natürlich jetzt auch schon vom Klimawandel, dass diese Regionen, über die früher keiner gesprochen hat, dass die jetzt mehr in den Fokus kommen aufgrund dieser wahnwitzigen Preisentwicklung, die wir leider im Burgund haben, an Côte d'Or und so. Und das ist sehr schade, weil da geht für mich eine ganze Kultur den Bach runter. Mhm.
Wenn ich eine Weinkarte sehe und ich sehe darauf Weine aus dem Hause San Leonardo, dann, und das finde ich so interessant, hebt allein dieser Wein das qualitative Grundempfinden für diese Weinkarte. Denn es ist ein Zeugnis davon, dass der Kurator dieser Weinkarte sich auch um die großen und besonderen Weine dieser Welt kümmert und darum weiß. Und San Leonardo ist ohne Frage einer der ganz besonderen Weine dieser Welt. Kurzer Jahrgangscheck, wie kam es dazu, dass dieser Wein einer der absoluten Benchmark-Weine, nicht nur des Trentino, nicht nur Italiens, nein, der Weinwelt ist? 1957, Marchese Carlo studierte Önologie in Lausanne. Und dass man innerhalb des Weinguts schon immer innovativ war, dafür zeugt das 1959 La Botte di San Leonardo, die Weinbar am Eingut des Anwesens eröffnet wurde. Also eine Weinbar direkt für dieses Weingut. Dass 1965 in Rovereto ein eigenes Geschäft nur für die Weine von San Leonardo eröffnet wurde. Dass 1978 der erste Cabernet Sauvignon der kompletten Region gepflanzt wurde. Und dass dann letztlich final mit genau der Philosophie, was anderes, etwas Besonderes zu kreieren, zu erzeugen, zu präsentieren, 1982 der erste San Leonardo, die erste Bordeleser Cuvée produziert wurde. 1985 wird der legendäre Giacomo Dacis Berater für das Weingut, der 1986 einen der außergewöhnlichsten Jahrgänge des Weingutes oder wahrscheinlich ganz Norditaliens abfüllte und dafür sorgte, dass 1992 das erste Mal die drei Gläser, die berühmten drei Gläser über dem Weingut schwebten. Bereits 15 Jahre nach dem ersten Jahrgang wurde San Leonardo zum besten Wein Italiens und zum 12. besten der Welt in der Top 100 Liste des Wine Spectators gewählt. Im Jahre 2000 kommt Carlo Ferrini als Önologe auf das Weingut. 2001 begann man mit dem Bau komplett neuer Kelleranlagen, welche 2002 eingeweiht wurden und 2015 begann eine neue Dimension, weil das Weingut komplett auf biodynamischen Weinbau umstellte. Doch was macht diese Weine konkret so besonders? Was ist San Leonardo? Zuallererst einmal eine Rebsorten-Cuvée, die sich zusammensetzt aus 60% Cabernet Sauvignon, 30% Carménère und 10% Merlot. Spontan vergoren in 15 bis 18 Tagen in kleinen Betontanks mit regelmäßigen Umpunkten und Deletage. Danach 24 Monaten in ein- und zweijährigen Fässern aus französischer Eiche, um ihn letztlich mit einer Lagerfähigkeit von 30 Jahren und mehr interessanterweise sowohl in halben Flaschen, normalen Magnumflaschen, aber auch 3, 6, 9, 12 und 18 Liter Flaschen abzufüllen. Ja, es sind die internationalen Rebsorten, die dieses Weingut auszeichnen und wahrscheinlich das Tor zur Welt eröffnet haben. Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Carménère angebaut. Dieser schenkt San Leonardo nach wie vor seine runde, weiche, elegante Art. Wie gesagt, wurde 78 Cabernet Sauvignon angepflanzt und die Rebstockdichte liegt erstaunlicherweise je nach Erziehungsform, aber im Schnitt um die 6.500 Rebstöcke pro Hektar. Die Weinlese finden in der Regel Mitte September bis Ende Oktober statt, bei welcher die Trauben in einer Kombination aus Verkostung und Analyse nach ihrem Reifegrad eingeteilt werden. Und Ferrini ist so begeistert von diesem Ort, dass er, gemäß seiner Aussage, in der Tinuta San Leonardo sogar kostenlos arbeiten würde. Und diese Leidenschaft, diese Liebe zu dem Weingut, zur Region, zu diesem Wein, spiegelt sich in dem Wein wieder.
Wird es rückläufig? Jetzt der Blick in die Glaskugel, ich weiß, aber...
Ja, ich hoffe.
Ja.
Also...
Aus Händler oder als Weintrinkerinteresse?
Sowohl als ja. auch. Also, ich meine, der Burgunder-Absatz bei uns hat sich schon ziemlich beruhigt, was so sagen. Ja. Ich meine, wir haben ja das Beispiel, das ist Haus Drouin, ja, dieses Jahr seine Preise, ich glaube, 15% ja. senkt. auch um diesem Trend entgegenzuwirken, aber ich habe jetzt schon nochmal so von rechts und links gehört, dass es für manche Winzer gerade im Moment ein bisschen schwierig wird, ihre Preisvorstellungen durchzusetzen. Hoffen wir mal, dass es so bleibt und dass wir da wieder auf ein vernünftiges Niveau kommen. Mhm. Ja. Weil es ist halt einfach schade, dass so ein Wein und so ein Weinbaugebiet, das immer noch so nah am Konsumenten war, auch wo sie dann schon in Bordeaux schon lang durchgedreht haben oder in der Champagne oder so, sind es ja immer noch so Bauern geblieben und die immer noch eine gewisse Vernunft haben walten lassen. Ja. Aber das ist scheinbar vorbei.
Woraus resultierte das? Waren das die Winzer, die in den letzten, sind ja doch 20 Jahre, wo das stetig weitergedreht wurde, ein Stückchen vom Sekundärmarkt haben wollten? Oder waren das die Importeure, waren das die Konsumenten, die das dann im Sekundär- oder Tertiärmarkt
haben? Ich glaube, das geht eher von der Konsumentenseite aus. Einfach auch Nachfrage, Erschließung neuer Märkte, vor allen Dingen in Asien, die halt unheimlich groß sind, unheimlich viel Wein absorbieren können, wo viel Finanzkraft steckt und die eben wahnsinnig auf Prestige aus sind. Dann gibt es natürlich diese fatale Bewegung, die wir in Bordeaux gesehen haben in den 80er Jahren. Hat das ja dort seinen Anfang genommen, als dann große Investoren, damals waren das Versicherungen, angefangen hatten, berühmte Chateaus zu kaufen. Und die haben sich ja gegenseitig überboten. Und das sehen wir in ähnlicher Form heute in Burgund. Nur, dass es nicht unbedingt die Versicherungen oder Finanzgruppen sind, sondern es sind die superreichen Franzosen, Pinot, Arnaud und so weiter und so fort, die sich überbieten und nur, dass sie sagen können, ja, ich habe jetzt nochmal 50 Millionen mehr für dieses Weingut ausgegeben als du und deswegen habe ich jetzt den längeren. Ich glaube, das hat eine ganzen fatalen Kette von Folgen geführt. Ja, zum Beispiel, dass die ganzen Bodenbewertungen im Burgund nach oben geschossen sind. Und das hat zur Folge, dass die Winzer, die jetzt einen Weinberg besitzen, auf dem Papier plötzlich super reich sind. Ja, die haben auf einmal, sitzen die auf einem riesen Vermögen, nur haben sie kein Geld. Aber dieser Boden ist so viel wert. Das ist erstmal nicht so schlimm. Aber wenn jetzt der Erbfall eintritt, dann haben die ein Riesenproblem, weil wir in Frankreich eine Wahnsinnserbsteuer haben und man kann sich Erben quasi gar nicht mehr leisten. Das heißt, zwangsläufig, wenn jetzt so hoch bewertete Betriebe und Weingüter an die nächste Generation übergeben werden, kommen die automatisch in finanzielle Schwierigkeiten, weil die Abgaben sind so hoch, dass sich das kein Mensch leisten kann. Also setzt sich dann so ein Teufelskreis im Gang, müssen sie wieder an irgendjemanden verkaufen, der wahnsinnig viel Geld hat. Und dann geht das immer weiter und immer weiter und immer weiter. Ne? Also im Moment ist die größte Sorge der Winzer im Burgund, was mache ich mit meiner Betriebsnachfolge? Was mache ich, wenn ich jetzt vererben muss an meine Erben, ja, wie schaffen die das? Ja? Und da muss klar, das ist auch eine Frage des Gesetzgebers. Ja.
Ich glaube, der Fall ist vielen gar nicht so bewusst, dass es dann ja eigentlich in dem Sinne ein reiner Überlebenswille ist, dass man mehr oder weniger die Preise dann intensivieren muss, um eben entweder vorzusorgen, nachzusorgen oder überhaupt am Leben zu bleiben. Wahnsinn.
Richtig, ja. Also das ist ein typischer Fall von Opfer des eigenen Erfolgs. Ja.
Wenn du jetzt so dein mini-kleines Weingut, deine Leidenschaft intensivieren könntest, in welchem Gebiet würdest du es machen? Also hättest du ein Gebiet, wo du sagst, da hätte ich gern Weingut, wenn ich das, wenn ich meine Bar vercheckern und mein Weinhandel, dann ich und Winzer.
Ja, also ich glaube, ich würde nur eins zum Spaß machen oder so. Ja. Aber wahrscheinlich eins ohne Steillagen. Ja? Also ich habe keine Lust mehr, mit der Rückenspritze irgendwo rumzuturnen. Alles andere ist mir, glaube ich, egal.
Das ist, wenn man es einmal gemacht hat, dann fragt man sich, warum macht so jemand das freiwillig? Wenn man wird ja irgendwann auch aussichtsblind und ja. Die schöne Aussicht, die wir, wenn wir irgendwo im Weinland sind und sagen, oh, das sieht ja toll aus, aber wenn ich dann hoch oder runter gucke, denke ich, boah, und das jeden Tag, so fast jeden Tag.
Ja. Ach doch, das freut einen dann schon immer wieder.
Okay.
Ne? Das ist schon schön. Und das ist ja auch schön, wenn die Dinge wachsen und entstehen siehst und so, ne? Aber es ist halt anstrengend. Mhm. Und es gibt dann so Schwellen, ne? Wenn du 40 wirst, merkst du, okay, du hüpfst da jetzt nicht mehr wie so wie eine Gazelle die Treppen hoch, 30. Mit 50 ist der Sprung nochmal größer und dann wird es jedes Jahr ein bisschen schwieriger.
Ja, ja. Ist in der Tat, in welcher Region wärst du denn anzutreffen?
Ach, Burgund fände ich schon cool, aber mir würde es auch in Portugal gut gefallen.
Ja.
Ist man nah am Meer.
Stimmt.
Und da gibt es schon viele Gegenden. Ja. Also ich hätte auch gerne nochmal hier in Württemberg ein Weingut, und zwar direkt an der Schwäbischen Alb. Ne? Das ist ja wie es Jura. Mhm. Das gleiche Gebirge. Und das würde mich schon auch nochmal interessieren. Ja.
Glaubst du,
das sind auch die Weinberge ein bisschen flacher.
Glaubst du, man könnte da ähnliche Weine erzeugen? Mit einer ähnlichen Charakterstruktur? Oder gehört da dann doch...
Sicher. Okay. Also das hat jetzt, glaube ich, noch keiner probiert, Sauvignon da anzubauen und so. Aber ich bin sicher, dass es funktioniert. Ja.
Mhm. Sehr interessant. Denkst du eventuell auch, dass das Württembergische, so, weil du ja sagst, es ist so ein der Hidden Treasure, nicht so wahrgenommen wird, weil die Außenpräsenz fehlt? Also so kann ich mir das erklären, weil man württembergische Weine ja aufgrund des Eigenkonsums kaum irgendwo landesweit zu probieren bekommt, und international ja auch relativ wenig. Und wenn ich mir so manche Winzer dort eben auch, wenn ich verkoste, denke ich auch, wow. Und warum ist einem das noch nicht vorher aufgefallen? Also es gibt sie halt kaum. Mit dem Dao, weil du es als zweiten Schatz erwähnt hast, ist es ja ähnlich.
Ja, ja. Ich meine, klar, also einen Grund hast du schon genannt. Ja, es ist schon hier der lokale Weinkonsum, der natürlich da unheimlich viel von absorbiert, was da produziert wird. Aber das hat sich ja auch schon geändert. Ich meine, der Weinkonsum pro Kopf, der ist ja auch hier in Württemberg gefallen. Mhm. Und gibt natürlich auch andere Gründe. Ich meine, man muss einfach sagen, dass vor 30, 40 Jahren die Weine einfach vielleicht, es ganz gut war, dass sie nicht außer Landes kamen, ja, sage ich mal so rum. Aber inzwischen haben wir hier natürlich eine ganze Menge ganz toller Produzenten, die wunderbare Weine machen. Mhm. Und die finden tatsächlich schon auch ihren Weg auch ins Ausland und auch sind auch deutschlandweit inzwischen nicht so schlecht vertreten. Aber die meisten Leute haben es einfach, glaube ich, schon aus diesen historischen Gründen nicht auf dem Schirm, weil sie es eigentlich noch nie irgendwie probiert hatten oder so.
Würde es den Produzenten oder der Region nicht aber gut tun, wenn noch eine andere Außenwahrnehmung wäre und man eben dann auch sich wahrscheinlich messen müsste oder challengen müsste in einer gewissen Form und sich vielleicht trotzdem noch weiterentwickeln?
Oder ist es ja, also das Messen, das wird, das machen die sowieso immer gerne. Ja. Ja. Man sagt, ja, wir sind ja genauso gut wie die oder so. Mhm. Ne? Und das geht ja eigentlich am Ziel vorbei, ne? Weil die ja eine eigene Identität haben und eigene Weine haben und eigene Qualitäten. Aber wenn man jetzt, also wir haben ja schon einige Erzeuger, die auch eine entsprechende Rebfläche haben, sodass sie eine gewisse Verbreitung von einer gewissen Verbreitung profitieren, sagen wir jetzt mal Schneidmann oder Aldinger oder so. Und die werden ja durchaus sehr hoch geschätzt, auch in den großen Gastronomie überall in Deutschland. Aber das sind jetzt natürlich so ein bisschen Ausnahmen. Viele andere haben halt eine kleine Produktion, die dann teilweise auch sofort absorbiert ist. Jetzt denke ich mal an eins meiner Lieblingsweingüter Lassack zum Beispiel, die haben nicht mal 5 Hektar im Ertrag und die Weine, der aktuelle Jahrgang, der ist jetzt noch nicht bei uns im Haus und ist eigentlich schon komplett ausverkauft. Ja.
Also ist sowas Fluch oder Leid?
Ja, sowohl als auch. Sowohl als auch, ja. Also das ist natürlich für uns als Weinhändler auch auch mehr Arbeit, weil wir müssen ja immer verteilen und müssen gucken, dass es bei den richtigen Leuten landet. Und du weißt immer sofort, es sind auch immer wieder viele Leute enttäuscht, dass sie nichts abkriegen oder vielleicht nicht das, was sie haben wollten oder nicht genug. Aber das ist bei solchen Dingen natürlich auch so. Und bei Lassac wird es auch so bleiben, weil die wollen sich nicht wesentlich vergrößern. Mhm. Was ich ganz gut finde. Die konzentrieren sich auf das, was sie haben und wollen das richtig gut machen. Also eher so ein Gedanken, wie man das häufig in Frankreich findet. Mhm. Und klar, hat alles seine Vor- und Nachteile.
Aber eigentlich mehr eine undankbare Geschichte für dich als Händler. Klar verdienst du Geld, aber oftmals kannst du nur verlieren, weil du meistens dem nicht entsprechen kannst, was... Also man sieht das ja als Außenstehender immer als großes Geschenk, wenn man dann den... Wein vertreiben kann oder wie auch immer, aber eigentlich hat man fast nur verloren dabei.
Ach naja, gut, das bringt einem natürlich schon auch Kunden, aber es gibt natürlich Leute, die wollen dann nur diesen einen bestimmten Wein und verstehen gar nicht, dass man sagt, okay, wenn du diesen Wein haben möchtest, musst du bitte schon auch dies und das kaufen, weil uns geht es genauso, ne? Wenn wir als Händler irgendwo einkaufen, überhaupt erstmal dieses Vertrauen zu erhalten bei den entsprechenden Winzern oder Produzenten, um überhaupt mit denen ins Geschäft zu kommen oder um bestimmte Weine zu bekommen, da musst du ziemlich lange dran arbeiten. Mhm. Und solche Sachen sind ja meistens limitiert. Das heißt also, weder der Winzer noch der Weinhändler kann mit diesen Weinen eigentlich seinen Unterhalt bestreiten, sondern der muss einfach auch andere Sachen verkaufen. Mhm. Ja. Und klar, da gibt es immer wieder Verdruss, aber da lernt man auch damit umzugehen. Mhm. Also ein gutes Beispiel ist Clos Rougeard, den wir sehr lange exklusiv in Deutschland vertreten hatten, also ein legendäres Weingut von der Loire, das jetzt den Besitzer gewechselt hat und wir dann auch in Folge die Vertretung abgegeben haben. Und das waren Weine, die waren in Frankreich schon unheimlich berühmt und begehrt. Da haben wir die hier in Deutschland in Banketten ausgeschenkt, damit die Leute überhaupt erstmal probieren.
War das so?
Die Leute wollten einfach keinen. Ja,
wow.
Da gab es Le Poyeux bei Banketten. Ja. Weil sonst hätten es die Leute nicht probiert.
Ja.
Davon kann man heute nur träumen. Ja. Ja. Und das ging natürlich bis zum gewissen Punkt. Und dann war das hier dann auch entsprechend bekannt. Ja. Und dann musste gnadenlos zugeteilt werden, jede einzelne Flasche. Hm.
Was ja auch viel Arbeit ist. Also ihr habt die ja auch noch immer unfassbar günstig weitergegeben. Also ihr habt nicht versucht, den kann ich aus eigener Erfahrung berichten, den großen Mehrwert draufzuschlagen. Ja. Aber die Flaschen hin und her zu schieben, ist ja dann schon richtig, richtig Arbeit.
Ja, also das ist natürlich schon auch so. Ich will ja dem Winzer dann auch noch in die Augen schauen können hinterher. Und da kann es nicht sein, dass ich da irgendwelche Fantasiepreise nehme. Unsere Aufgabe als Weinhändler ist dann, dafür zu sorgen, dass die Weine bei den richtigen Personen landen. Mhm. Das heißt, in der richtigen Gastronomie, wo wir wissen, da werden die wertgeschätzt. Auch da versucht dann keiner, da wird einen Reibach zu machen. Und bei den Weingenießern, von denen wir wissen, dass sie selber trinken und genießen und nicht zwei Wochen später auf eBay vertickern zum dreifachen Preis. Mhm.
Welcher Koch dürfte dich ehren? Also zu einem ganz großen, wenn du sagst, hier for free. Und welchen Wein würdest du ausschenken?
For free? Jeder, der gut ist. darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Wenn jetzt einer hoch, also, da muss ich jetzt mal echt scharf überlegen. Also, ganz ehrlich, wäre es eigentlich auch mein peruanischer Lieblingskoch, Thomas Matsufishu. Das ist jemand japanischer Abstammung.
Okay.
Und der hat so eine Straßenküche in Lima, Alto Quebes, wo der ungefähr naja, auf ein Zwei-Sterne-Niveau kocht.
Nein.
Das ist unglaublich, was der macht, ja. Und das würde ich mir wünschen, aber der hat seinen Pass abgegeben, der reist nicht mehr.
Okay.
Obwohl er eigentlich in England seinen Doktor in Chemie gemacht hat. Das ist eigentlich schon ein sehr gebildeter und gereister Typ.
Ist
hat
ja
keine Lust mehr, wohnt bei seiner Mutter. Und der Toshi, das ist ein wirklich großer Koch.
Wow.
Und ja, da wird es, da müsste es zwangsläufig Rieslinge geben. Und ja. Ach, da würde ich mal sagen, der Willi Schäfer, Gott hab ihn selig.
Ja.
Ja. Wäre vielleicht meine Wahl, ja.
Ach, da würde ich mit einsteigen. Also es ist wirklich auch ein Winzer, finde ich total interessant, der schon mit die größten Rieslinge in diesem Land erzeugt, aber niemals diese Überpräsenz hatte. Das war immer noch ein Geheimtipp.
Das war die Bescheidenheit in Person.
Ja, also wirklich, also ganz, ganz toll, ja. Großartige Weine, toll, tolle Entwicklung, tolle Familie, auch Andrea und Christoph, ja. Daher also...
Ja, unglaublich, was die machen, ja. Hm. Und wie bescheiden die sind und haben sich nie, die haben natürlich schon einen großen Erfolg, ja. Also die haben ja auch wieder diese berühmten 5 Hektar.
Hm.
Und von denen kommen die auch nicht weg, wollen die auch nicht, weil das können die im Familienverband bearbeiten. Und das verkaufen die auch mühelos und davon können die leben.
Mhm.
Die werden nie reich, wollen sie nicht.
Mhm.
Und das ist für mich wunderbar. Und die Weine, die machen, sind einfach einmalig gut.
Und wahnsinnig beständig über die Jahre. Also ich darf die seit fast Beginn der Weinbar, also 2008 habe ich, glaube ich, das erste Mal gekauft. Und seitdem eben auch ständig. Und da ist es ja in der Tat auch so. Am Anfang des Jahres darf man seine Wünsche äußern. Und dann erfolgt auch die Zuteilung. Da also großartig. Und,
ja.
Und witzigerweise auch eins der Weingüter, die man niemals nachkaufen kann. Das finde ich auch so erstaunlich. Ich habe in der Tat versucht.
Es ist weg.
Ja, genau. Es wird getrunken.
Weg.
Und ich wollte, egal woher, 2 Zehner für meine Tochter kaufen. Also einfach irgendwie, keine Ahnung, 36 Flaschen oder so. Ich habe die nirgends gefunden. Katastrophal. Also
ja.
Da, und das finde ich aber wiederum auch schön. Ja. Es ist ja auch nicht viel, was die produzieren, aber wiederum auch schön, dass es so konsumiert wird, dass die Weine dann offensichtlich an der richtigen Stelle ankommen.
So sieht's aus.
Tolle Wahl.
Ja.
Super. Ich möchte da auch dabei sein. Hast du einen absoluten favorisierten Weinladen? Also deinen, wo du sagst, wow, so wie die Weine leben. Klar, du kannst deinen eigenen nennen, aber vielleicht einen, wo du inspiriert wurdest oder egal, ob Handel oder Weinbar.
Da muss ich jetzt ein bisschen grübeln.
Mach dir den Wein auf.
Also, ja, genau, lieber nicht um die Uhrzeit. Handel, also ich war ganz früher mal sehr von Lavinia in Paris beeindruckt,
ja.
Aber jetzt so eine Art von Weinhandel beeindruckt mich jetzt nicht mehr so sehr. Also, ach, Weinbar, finde ich immer die Freundschaft ganz toll.
Ja.
Das finde ich klasse, wie die das machen.
Ich finde das Jungs. Auch cool, insofern, die haben Erfolg und die stehen dazu. Und trotzdem gehst du hin und es ist casual. Ja. Es ist nicht irgendwie aufgesetzt, es ist nicht snobistisch,
ja, ja.
Es ist einfach. Es ist einfach. Und das
total
ich
cool.
So.
Und der Leberkäse weg, den es da gibt, der ist so spitz.
Mega.
Ja. Ja, genau. Ja.
Ich wusste
nicht,
ob du.
Da könnte
genau.
Ich jetzt mal so,
okay, gerne.
Mal so stehen.
Da will ich dir nicht noch einen rausnageln. Gibt es für dich ein Getränk, was dem Wein nahe kommt? Also ist Pisco? Nee, glaube ich nicht, aber im Allgemeinen, dass du, wenn du keinen Wein zur Verfügung hättest oder irgendwo deine Alternativerfüllung findest?
Dann hat es wirklich, dann ist es, sagen wir mal, dann trinke ich aus Verlegenheit vielleicht ein Bier,
ja.
Also genieße ich auch manchmal.
Aber aus anderen Gründen wahrscheinlich, ne? Es ist ja dann mehr dieses...
trinken. Ja, vielleicht auch, wenn man Durst hat oder so. Oder wenn du, in der Gastronomie gehst, wo du weißt, hier trinkst du einfach besser als der Wein. Das gibt es ja leider viel zu oft. Ja. Und nö, ansonsten, nee, also ich hätte jetzt da keinen, ich hätte da jetzt keinen Ersatz, nee.
Jetzt sich auch nicht Tee oder sowas oder verschiedene Brände.
Ach, ich trinke schon gern Tee, aber ich bin überhaupt kein Teespezialist. Ja. Trinke einfach nur gerne Tee. Brände trinke ich schon auch manchmal ganz gern. Mhm. Aber da ist halt schon ziemlich viel Alkohol drin.
Ja.
Und dadurch, dass ich jemand bin, der einfach gerne viel trinkt, ja. Ist es mit Bränden und so keine gute Idee. Und sag mal, es gibt ja, weißt du, dieser Zustand der Gelöstheit, ne? Und Entspannung und auch geistigen,
Feinsinnigkeit so ein bisschen.
Es gibt ja in Frankreich diesen Ausdruck Ivresse, so eine gewisse Trunkenheit. Ja. Aber das ist nicht die richtige Übersetzung eigentlich. Wir haben da kein Wort dafür.
Ja. Wie heißt das?
Das ist ja ein Zustand. Ivresse.
Okay.
Zum Arthur Rimbaud, Le Bateau Ivre, ja, das Boot der Trunkenheit. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, ein Zustand, der total interessant ist, ne, der so, wo der Geist so offen und wach ist. Und das habe ich bis jetzt bei keinem anderen Getränk erlebt.
Mhm. Ich will auch keins aus der Nase ziehen. Also da, mir geht es ja genauso. Also es hat auch noch nie jemand wirklich eine passable Antwort. Whisky haben die einen oder anderen genannt, wenn man da auch mit Facetten, aber trotz allem finde ich, hakt und hinkt der Vergleich in jeglicher Richtung, weil du
ja, die Komplexität. Ja, ist ja auch, und sagen wir mal, diese unglaubliche Vielfalt.
Ja.
Und wie vorhin schon gesagt, es gibt für jede Gelegenheit gibt's den passenden Wein. Mhm. Das kann kein anderes Getränk. Nee. Ja.
Zum Frühstücksei passt kein Whisky. Also das ist da irgendwie.
Nö, ich wusste jetzt auch nicht, dass zum Frühstück ein Wein passt, aber Quatsch, wenn du das so sagst, müsste ich mal drüber nachdenken.
Nicht täglich,
weil ich fände es eher bedenklich.
Ohne Frage. Bist du grundsätzlich eher digital oder analog?
Also bei Musik bin ich total analog. Also, sagen wir mal, auch so diese Musikanlagen, die ich habe und baue und so, das ist meistens Röhrentechnik, also wirklich schon diese ursprüngliche Technik, also nicht mal Transistor. Und beim Arbeiten bin ich schon ziemlich digital, aber auch auf der anderen Seite wieder analog. Ja, also ich ziehe aus beiden Welten so meine Vorteile.
Und Weinkarte lieber digital oder analog? Oder Weinliste oder?
Analog, ja. Also ich mag diese, digitalen Weinkarten nicht so gerne. Und dann, ich habe es auch nicht gern, wenn Leute mit dem Telefon hier im Lokal rumsitzen oder dann eben mit dem Pad oder sowas, finde ich doof. Aber ich mag keine Weinkarten. Mhm. Ich finde es immer viel besser, wenn jemand kommt, der mir sagt, was ich trinken soll.
Sehr schöne Idee. Bist du, wenn du essen gehst, eher auf der weinbegleitenden Seite oder lieber eine Flasche und die genießen? Also magst du Weinmenüs oder gibt es auch gespaltene Meinungen?
Ja, ich mag eigentlich beides ganz gerne. Mhm. Auch da kommt es wieder drauf an. Ne? Wenn ich jetzt irgendwo in einem großen Restaurant bin, große Küche, alles unheimlich nuanciert und so, dann finde ich es natürlich ganz toll, wenn ich dann auch immer den absolut passenden Wein dazu habe. Mhm. Dann würde ich sagen, da bin ich vielleicht eher so auf der Weinbegleitungsseite, weil ich eben auch neugierig bin und gerne Sachen trinke, die ich nicht kenne. Und auf der anderen Seite hat es halt so, sagen wir mal, bei so einem eher etwas entspannteren Restaurantbesuch, finde ich, hat es schon seine Vorteile, wenn du sagst, okay, ich trinke jetzt einen Weißwein und einen Rotwein oder
nur eine Flasche oder sowas, finde ich, hat schon auch so seinen Reiz, ja, wenn du jetzt nicht dieses ganze Brimborium jetzt nicht willst. Mhm. Ne? Aber wenn es so drauf ankommt, so ganz pointiert, dann auch wirklich zu verkosten und so, dann finde ich natürlich immer den absolut passenden Wein natürlich ganz toll.
Mhm. Gibt es da eine Situation, Kollegen oder sonstiges, die dich beeindruckt haben? Wo du sagst, der macht echt einen guten Job?
Ja, der Billy Wagner. Mhm. Das fand ich schon sehr beeindruckend, was der da bei seinen Besuchen, bei meinen Besuchen dort gemacht hat.
Ich finde auch von der Stimmigkeit und von der Gesamtinszenierung
unheimlich pointiert.
Ja,
ja auch. Also ich finde, das ist ein sehr gutes, sehr angenehmes Lokal. Mag die Küche. Aber die Weinempfehlung, das war immer Nagel auf den Kopf. Mhm. Und manche Dinge, wo ich jetzt vorher so ein bisschen gedacht hätte, huch, das ist jetzt aber gewagt oder so, dann hat es ganz wunderbar funktioniert.
Wie wichtig ist dabei für dich der Entertainment-Charakter? Also, dass der Sommelier erzählt und unterhält. Und weil ich finde es, vielleicht darf ich da meinen Gedanken damit zum Besten geben, immer schade, wenn ich am Tisch sitze und dann kommt ein Kollege und sagt jetzt irgendwie, also hält die Flasche hin, sagt, dir brauche ich ja sowieso nichts erzählen, schenkt ein und geht weg. Und das finde ich ein bisschen schade. Wie ist das bei dir? Weil ich möchte ja dann auch einen Mehrwert in der Unterhaltung oder in der Information dann auch haben.
Ja. Also ich finde es immer gut, wenn jemand merkt, wann er die Klappe zu halten
hat. Das ist auch wichtig, ja. Eine Stärke sogar.
Ja, genau. Ne? Also manchmal wirst du zugetaggt, ja. Und dann denkst du, Junge, ich habe auch mit meiner Frau noch Gesprächsthemen.
Ja, genau, ja. Genau.
Also,
ja.
Also wenn mir jetzt jemand erzählt, wie jetzt das Mädel heißt, was die Karotte aus der Erde gezogen hat und warum sie so aus der Erde gezogen hat und nicht andersrum, ja, dann wird es immer ziemlich schnell langweilig. Auf der anderen Seite, wenn da wirklich eine gute Story dahinter ist, dann will ich die auch hören. Mhm. Aber in der richtigen Dosierung bitte. Ne? Mhm. Wir haben ja häufig dieses Problem, genau wie du sagst, nur einmal so ein bisschen vielleicht stofflich oder so, zack hin und wieder weg. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Und dann hast du die Leute, die sich eigentlich dann mehr selbst inszenieren. Das ist dann wieder ein bisschen zu viel. Ja. Ne? Und genau dieses Mittelmaß, das wünsche ich mir.
Können wenige, ja. Also da. Und ja. Ich finde, das kann Billy ganz gut. Also er kann in dieser Kürze der Zeit auch richtig knackig euphorisieren, begeistern, seine Begeisterung transportieren, das Tag für Tag. Und dieses Spiel auch zwischen Weinbeschreibung, Information oder eben auch dann Tellerbeschreibung, wenn man einen Teller bekommt, und die Karotte dann richtig schmackhaft machen, ja, finde ich. Da ist es wirklich ein sehr.
Ja, cool. Das ist manchmal schon ein bisschen an der Grenze dann, aber es ist schon noch okay.
Ja. Was war für dich die größte und kleinste Weinkarte, mit der du je arbeiten durftest? Und ist Größe für dich wichtig?
Ja, es gibt ja Frauen, die sagen, Größe zählt, ja. Es gibt andere, die sagen, zählt nicht. Ich glaube, bei der Weinkarte ist es ähnlich. Mhm. Sagen wir mal, die größte ist jetzt hier die im High Fidelity.
Größer als bei Winston Kling? Ah, wow.
Ja, da hatten wir vielleicht so, also zu meinen Zeiten vielleicht so 400 oder so.
Okay.
Was jetzt auch nicht so schlecht
jetzt
ist.
Zu der Zeit damals auch. Und, also da war, hatte es ja noch eine andere Präsenz.
Und in Barreis, die war schon noch größer. Also in Barreis, die war schon noch größer, weiß ich aber nicht mehr so genau. Ja. Das ist jetzt wirklich schon so lange her. Also für mich kommt es eigentlich jetzt nicht so sehr auf die Größe an, sondern wirklich auf den Inhalt. Ich meine, klar, es ist natürlich einfacher und bequemer, wenn du aus so einem großen Fundus schöpfen kannst. Aber ich denke, die Qualität der Selektion ist entscheidend.
Mhm.
Und auch als Gast.
Und woran?
Wenn einer 10 Weine hat und die sind alle richtig toll, reicht's ja. Ja, die kriegst du am Abend sowieso nicht getrunken.
Stimmt. Woran machst du eine gute Weinkarte fest? Also siehst du die Handschrift darin oder ob es zusammengewürfelt ist?
Ja,
okay.
Also sagen wir mal, ich finde es dann schon langweilig, wenn du siehst, es sind immer dieselben Industrieweine und denselben Namen und so. ja, dann sagst du, okay, was trinke ich jetzt, ne? Mhm. Aber ich finde das schön, wenn halt sich jemand, das siehst du, ne? Das siehst du, wenn so eine Linie in der Weinkarte drin ist, ja, wenn dann das so ein, wenn das so ein Leitfaden durchläuft, ja. Und also wenn die eine Karte im Prinzip eine Auswahl gut kuratiert ist, und das finde ich ganz toll. Und das merkt man eigentlich gleich, das merkt es aber auch direkt dann am Inhaber oder am Sommelier oder so.
Das wiederum finde ich, also kann sowohl Billy als auch die Freundschaft, weil wir die beiden Läden vorhin genannt haben. Also die Weinkarten finde ich durchaus sehr interessant und wo man durchaus was findet.
Ja, gut, und auch riesig groß.
Mhm.
Ja. In dem Fall, ja.
Hast du einen Ausgleich? Also hast du ein Hobby oder hast du ein irgendwas, was du, ich meine, du hast ja mehr oder weniger drei Läden, von dem her hast du ja nicht so viel Freizeit, also, aber also mit Großhandel, Einzelhandel und Wein.
Ich habe nicht so viel Freizeit.
Also, aber bist du der Marathonläufer oder?
Früher bin ich ab und zu mal so gelaufen. Also ich mache jetzt eigentlich leider gerade gar keinen Sport. Mal vom nach Hause fahren mit dem Fahrrad abzieht und so. Ich habe in der Tat sehr, sehr wenig Zeit. Im Moment so mein Ausgleich sind die Sonntage mit dem Enkel. Aber an diesen Sonntagen, nach so einem Sonntag mit dem Enkel, da bin ich immer noch platter als nach dem Arbeiten.
Ja, schön.
Aber das ist auch unheimlich schön. Ja, das ist so ein, da ist man schon ziemlich erschöpft. Aber das ist so eine, ja, das ist einfach, es ist einfach wahnsinnig schön.
Ist ein Gedankenurlaub, glaube ich.
Und ans, ja, so ungefähr.
Ja.
Aber im Prinzip, ja, ich habe im Prinzip so einen freien Tag in der Woche, das ist so der Sonntag.
Ja.
Und das ist so Enkel und möglichst irgendwie ein bisschen Erholungstag. Und ich hoffe mal, dass sich das jetzt bald wieder ändert, weil das war eigentlich jetzt nicht der Plan. Aber das ist jetzt im Moment, seitdem wir hier die Weinbar haben, ist es leider so. Und
ich glaube, der Vorteil ist ja,
aber irgendwann kommt es wieder und dann würde ich gerne mal wieder mehr Verstärker löten und so. Sowas mache ich gerne. Und dann, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch wieder meinen eigenen Garten anlegen, den es eigentlich noch gibt, aber der liegt brach.
Ja,
ja, solche Sachen.
Toll. Ja. Also schade, wenn dafür die Zeit fehlt. Und toll, wenn man darin eine Erfüllung, eine Leidenschaft letztlich auch findet und sich darin ausleben kann. Aber ich glaube, es wird auch wieder kommen. Hast du selber noch?
Ja, das kommt auch wieder. Und
hast du selber noch beruflich Wünsche und Ziele oder irgendwas, wo du sagst, dahin soll noch die Reise gehen? Weil du hast ja eigentlich schon mehr oder weniger alles gemacht und mit der Bar scheinbar den ganzen Gipfel aufgesetzt.
Ja. Gipfel aufgesetzt, das sagt meine Frau auch immer, ja. Aber es ist in einem anderen Zusammenhang. Also, guck mal, ich bin jetzt 60 und
du bist 60?
Wow. Ich bin 60, ja.
Wow, Wein konserviert.
Und ja, danke.
Ich hätte nie gedacht, ich hätte eher so in meiner Ebene gesehen. Aber ich will dir jetzt nichts ums Maul schmieren. Schon lange kein Trocken mehr auslesen.
Ja, genau. Also dann, da bist du natürlich dann schon mal so, da hast du jetzt dann nicht mehr so einen heißen Ansporn, wie das vielleicht früher so war. Also deswegen ist es jetzt so eher gemächlich. Das heißt, ich möchte eigentlich das, was ich jetzt mache, in einer schönen Form weitermachen. Mhm. Ich muss leider noch lange arbeiten. Und das will ich eigentlich so im Prinzip weitermachen und dann irgendwann mal sagen, so, jetzt reicht's, jetzt setze ich mich zur Ruhe. Aber jetzt zum großen Ansporn nochmal irgendwie was anders zu machen oder irgendwas ganz Bestimmtes zu erreichen, also den habe ich jetzt nicht mehr.
Ja, weil du ja auch schon ganz viel zu verzeichnen hast. Vielleicht zum Abschluss, gibt es für dich ein schönstes und ein schrecklichstes Zombie-Erlebnis? Also eins, wo du sagst, wow, dass ich das erleben durfte, und eins, wo du sagst, gleich bitte danach im Gehirn biepen.
Also schrecklicher, ich muss mal überlegen, ich meine, da gibt es ja diese klassischen Nummern, wenn man irgendjemand was über den Kittel schüttet oder so, aber das passiert ja einfach.
Das passiert.
Aber ja, Ah ja, doch, ich habe mal ein schlimmes Erlebnis gehabt. Das war mit einem großen Bordeaux.
Okay.
Das war Château du Cru Beaucaillou 1961.
Oh, wow.
Von diesem Wein hatte ich in den 90er Jahren bei Christie's oder Sotheby's mal eine Kiste gekauft. Ich habe damals viel Weine in Auktionen in England gekauft. Ah. Das war ja auch überhaupt nicht teuer. Ja. Da habe ich auch angefangen, mich für Madeira zu interessieren, weil da hast du wirklich für einen Spottpreis Madeiras aus dem 19. Jahrhundert einkaufen können. Ja. Das hat dann irgendwie 30, 40, 50 Mark die Flasche gekostet oder so. Das war ein Witz. Wow,
ja. Das ist ja unseriös.
Und also da habe ich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und damals habe ich eben viel, viel gereifte Bordeaux dort gekauft, weil das auch nichts gekostet hatte. Und da war eben diese wunderbare Kiste 1961 Château du Cru Beaucaillou. Ja. Und die habe ich mit viel Freude eine Flasche nach der anderen in der Wielandshöhe verkauft. Und dann kam der Tag, als die letzte Flasche dran war. Ja. Und dann habe ich mich schon so drauf eingestellt und gesagt, okay, jetzt musst du dich von diesem Wein verabschieden, weil vermutlich nie mehr in deinem Leben wirst du diesen Wein probieren, ja. Und dann war sie korkig.
Nein!
Das war das Schlimmste. Also, die war korkig, ja. Ich sage immer Fluch der letzten Flasche. Ja. Irgendwie sind ganz viele letzte Flaschen korkig. Ja. Und das Schönste, das darf ich manchmal immer noch erleben, das ist, wenn ehemalige Gäste auf mich zukommen und sagen, nach 10 Jahren, nach 15 Jahren und jetzt ja noch seit weit über 20 Jahren, wissen Sie, ich kann mich noch heute erinnern an unser Essen bei Ihnen, als Sie uns die Weine serviert hatten in der Wielandshöhe, wie schön. Toll das war.
Ah, toll.
Das ist natürlich was Wunderbares. Irre.
Das ist wirklich, wo einem das Herz aufgeht.
Weißt du, du hast was, da weißt du hast was bewegt mit deiner Arbeit. Du hast was geschaffen, du hast Emotionen geschaffen und Erinnerungen. Und darum geht's in der Gastronomie. Ja, und wenn du jetzt heute irgendwo bist und hast dann so 18 Gänge, immer jemals irgendwie so eine Art Molekül auf dem Teller und dazu sollst du auch noch einen Wein probieren, was gar nicht geht, weil sobald du das Ding probiert hast, ist nichts mehr da. Und am Ende weißt du nicht mehr, was du gegessen hast. Ja. Ne? Du hast überhaupt keine Erinnerung mehr, kein kulinarisches Gedächtnis an dieses Ding, außer dass es mal irgendwie geknallt und gefunkt hat und geraucht und sonst irgendwas und fancy Teller und so. Und am Ende weißt du nichts mehr. Ne? Mhm. Aber ich kann mich an den besten Steinbutt meines Lebens erinnern, das werde ich nie vergessen, der war im Elcano in Getaria, also im Baskenland und das war ein Steinbutt, der einfach gegrillt war, ohne alles, nicht mal eine Soße oder ein Öl dabei.
Ehrlich?
Das war so sensationell, das werde ich niemals im Leben vergessen, ja. Wow. Das ist Gastronomie. Ja. Und das sind eben auch solche Erlebnisse, wenn jemand sagt, das war so ein schöner Abend, vergesse ich nie.
Ja. Und das ist der Zauber unseres Berufes, weil es gibt so manche andere Berufsgruppen, ohne jetzt irgendjemanden bashen zu wollen, die sind wenn die aus dem Augen sind, sind sie aus dem Sinn. Und viele, also Kollegen,
ist weg.
Berichten davon, dass man einen besonderen, eben auch Gedankenmoment bei den Gästen erzeugt hat. Schön, toll.
Ja, genau. Ja, das ist flüchtig, aber auf der anderen Seite, wenn das richtig gut macht und wenn es alles richtig gut klappt, dann bleibt es trotzdem unheimlich lang haften.
Das Gespräch, fand ich, ging unter die Haut. So viel Tiefsinn, so viel Leidenschaft für den Beruf, für den Wein, so viel Verständnis für diese verschiedenen Ebenen, für die Sommeliers, für die Winzer, aber auch für andere Händler, für die Kunden. So viele Visionen, so viel trotzdem sehr realistische Ansätze. Bernd Kreis hat mich wieder einmal und enorm begeistert, fasziniert und lässt mich nahezu sprachlos zurück. Vielen lieben Dank, lieber Bernd, für deine Zeit und für all das, was du für diese unsere Weinwelt geschaffen hast. Und auch ein großes Dankeschön an euch fürs Zuhören, fürs Begleiten auf den sozialen Medien, fürs Kommentieren, fürs Bewerten, fürs Teilen, fürs Weitererzählen. Dank euch ist dieser Podcast schon nach kurzer Zeit das geworden, was er ist. Eine feste Größe in der deutschen Wein-Podcast-Welt. Vielen lieben Dank. Und noch ein großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger, Consiglio Vini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die intensive wirtschaftliche und händische Unterstützung. Durch sie können wir das Projekt realisieren und dafür noch einmal ein herzliches Dankeschön. Und wie man so schön sagt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich brauche bestimmt noch einiges Zeit, die Gedanken von Bernd verarbeiten zu können, nachsinnen zu können, werde es bestimmt noch das ein oder andere Mal nachhören. Und mindestens genauso, wie ich mich darauf freue, freue ich mich auf unseren nächsten Gast auf die kommende Woche. Und dafür durfte ich nach Berlin reisen, in die Bundeshauptstadt, ins legendäre Hotel Adlon. Dort wurde ich willkommen geheißen von Hans-Martin Konrad zu einem sehr interessanten Gespräch. Ich freue mich darauf, lieber Hans-Martin Konrad, und auf die nächste Woche. Ein ganz herzliches Dankeschön unserem zweiten Supporter, Unterstützer, Begleiter von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit, der Distillerie von Heaven's Door Tennessee Straight Bourbon Whiskey. Und ja, wie bereits erwähnt, die Ursprünge von Heaven's Door führen uns in die USA, genauer gesagt nach Tennessee. Hier in der Heimat des Bourbon begann die Geschichte dieses außergewöhnlichen Whiskys. Vielleicht noch kurz ein, zwei Fakten zum Bourbon Whisky. Er muss in den Vereinigten Staaten produziert werden. Er muss aus einer Getreidemischung mit mindestens 51% Mais bestehen. Und er muss in neu oder getoasteten Eichenholzfässern, in der Regel halb-halb, zur Reife gekommen sein, muss mindestens 2 Jahre darin lagern. Und während der Destillation darf er nicht mehr als 80 Volumenprozent erreichen und beim Abfüllen ins Fass nicht mehr als 62,5 Volumenprozent Alkohol enthalten. Wenn er keine Farbstoffe, keine Aromen und andere Spiritosen enthält, darf er Straight Bourbon genannt werden. Ist dieser unter 4 Jahre alt, muss das separat gekennzeichnet werden. Generell muss ein gemischter Bourbon das Alter des jüngsten Whiskys auf der Flasche tragen. Und grundsätzlich kann man sagen, dass Bourbon seit dem 18. Jahrhundert destilliert wird und von Siedlern aus Schottland oder Irland produziert, die ihre Kenntnisse aus der Scotch- und Irish-Whisky-Produktion mit in die Staaten gebracht haben. Ob diese Spezialität nun nach dem Bourbon County in Kentucky oder Bourbon Street in New Orleans benannt wurde, das weiß man nicht. Wie bereits erwähnt, wurde diese Marke in den frühen 2000er Jahren von Bob Dylan ins Leben gerufen. Die Idee hinter Heaven's Door war es, einen handgefertigten Bourbon herzustellen, der die künstlerische Seele von Bob Dylan widerspiegelt. Das Unternehmen arbeitet sehr eng mit erfahrenen Brennmeistern zusammen, um sicherzustellen, dass jeder Schluck dieses Bourbon ein musikalisches Erlebnis für die Sinne ist. Und selbst die Flaschen sind Kunstwerke, werden nicht nur einzeln händisch abgefüllt, werden nicht nur einzeln nummeriert, sondern tragen auch dieses einzigartige Etikett, was von Bob Dylan selbst entworfen wurde. Es ist diese Kombination aus musikalischem Erbe und der handwerklichen Expertise, die Heaven's Door zu einem faszinierenden Getränk macht. Doch der entscheidende und für den letztlich Genießer wichtigsten Aspekt bei der Bewertung des Bourbon ist das Geschmacksprofil. Und Heaven's Door überrascht hier mit einer sehr erstaunlichen Vielfalt an Geschmacksnoten. Beim ersten Schluck dann eine ganz leichte karamellige Süße, die sich ganz spielend entfaltet entwickelt auf der Zunge. Nur ein Hauch von Vanille, geprägt von einer sehr intensiven Cremigkeit, was sehr ungewöhnlich ist. Und doch typisch für einen Bourbon. Geröstetes Eichenholz, Zimt, Nelke, Muskatnuss entwickelt sich am Gaumen. Und das eigentlich Beeindruckende ist dieser ewig nachhallende, sich stetig weiterentwickelnde Abgang. Diese leichte Rauchigkeit, natürlich typisch für einen Whisky, aber eben nicht Torfigkeit, sondern es wirkt klar, feinfruchtig, saftig, warm, ausgewogen, attraktiv, faszinierend. Und wahrscheinlich ist es die Lagerung in den Virgin Oak Fässern. Fässer, die zuvor noch nie für Whisky gebraucht wurden und ihm von der Weißeiche herrührend seine ganz eigene Charakteristik verleihen. Das Interessante beim Heaven's Door Tennessee Straight Bourbon Whisky, dass er sowohl Whisky-Novizen als auch Craigs total beeindruckt, fasziniert und in seinen ganz eigenen Bann zieht. Definitiv haben wir hier die Kunst des Whisky-Brennens auf einen der höchsten Niveaustufen und einen Whisky mit Charakter, mit Geschichte, der aber nicht so verkopft, sondern der einfach leidenschaftlich ist. Vielen Dank dafür und auch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur für dieses außergewöhnliche Produkt, dem Handelshaus Schlumberger.
Hallo Silvio, Kilian hier, der Sohn von Bernd. Du hast mir hier eine ganz schöne Aufgabe gestellt, dir was über den Bernd zu erzählen. Ich glaube, also mir fällt es relativ schwer, einfach weil wir uns so nahe stehen und ich dadurch natürlich eine ganz andere Perspektive auf ihn habe und Sachen, die vielleicht außergewöhnlich sind, für mich komplett normal sind. Mein Vater ist jemand mit einem enormen Weinwissen, würde ich jetzt behaupten, und der teilt es sehr gerne. Allerdings bei manchen Sachen, die für ihn einfach ganz klar und ganz einfach sind, nach 30, 40 Jahren in der Weinwelt, sind für andere Leute vielleicht nicht so eindeutig oder nicht so klar ersichtlich. Und manchmal muss man ihn echt zwingen, sein Wissen auch preiszugeben. Aber da bin ich ihm super dankbar. Wir haben als Kinder schon mitprobieren dürfen am Tisch. Es gab zu fast jeder Mahlzeit einen Wein auf dem Tisch. Und als Kinder und Teenager durften wir da fleißig mitprobieren und haben dadurch, glaube ich, einen sehr gesunden Zugang zum Alkohol, der auf Genuss und nicht auf Masse getrimmt ist. Bin ich ihm sehr dankbar dafür. Und sonst, ja, Bernd ist, denke ich, ein Mensch mit einer sehr starken Meinung. Meistens ist sie auch gut und logisch hinterlegt. Er tut sich auch nicht scheuen, seine Meinung preiszugeben, auch wenn er damit jemanden auf den Schlips tritt. Merkt man zum Beispiel, wenn man zusammen mit ihm bei einem Winzer verkostet und ihm dann ein Wein nicht schmeckt, dann sagt er, warum er ihm nicht schmeckt und was seiner Meinung nach vielleicht besser wäre für den Wein. Das ist vielleicht so ein bisschen die Sommelierkrankheit. Und sonst, ja, ich denke, es ist auch eine Persönlichkeit, die versucht, den Menschen den Wein einfach zugänglich zu machen. Also es muss nicht immer Burgund Grand Cru sein. Es gibt auch im Einstiegsbereich großartige Weine. Bernd ist es super wichtig, dass eben ein Wein nachhaltig erzeugt ist. Nachhaltig heißt in dem Fall nicht nur, dass ein Ökologe drauf ist, sondern dass der Erzeuger davon was hat, dass der Verbraucher, der Trinker Spaß dabei hat und dass es ein ehrlicher Wein ist. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Liebe Grüße aus Stuttgart und bis bald, hoffe ich.